This.
Letzten Mittwoch im Monat auch diese Klänge hier auf Fritz ab 22 Uhr. Kraftwerk und Numbers, das ist der Erkennungsmelodie vom Chaos Radio. Ihr seid hier gelandet, Teil 136. Im Moment übrigens für alle Fußballgucker ganz, ganz, ganz trauriges Bild, denn da sind die Leitungen irgendwie unterbrochen nach Basel. Es geht gar nichts.
Wir waren es nicht.
Wir waren es nicht. Haben die noch einen Livestream im Netz, Frank?
Ja, der ist aber auch unterbrochen.
Okay, also es gibt gerade gar nichts. Sobald hier wieder irgendwas passiert, erzählen wir euch selbstverständlich. Wir sind heute im Teil 186. Frank ist da, den habt ihr gerade gehört. Und Huckel ist auch hier. Hallo Huckel.
Hallo.
Mein Name ist Jakob Kranz und wir werden in den kommenden 2 Stunden uns mit einer Geschichte beschäftigen, die ihr hundertprozentig schon mal vor der Nase hattet. Es geht um den Browser, mit dem ihr durchs Netz surft. Wir werden unterschiedlichste Browser vorstellen und ein bisschen in der Geschichte der Browser graben. Vorher aber vielleicht noch eine kurze Geschichte zu einer aktuellen Nummer, die diese Woche gerade rauskam. Und zwar am Montag. Stellt euch vor, bei euch klingelt es an der Tür und irgendjemand sagt, guten Tag, Herr Jakob Kranz, Sie sind geboren an dem und dem und dem und demsten und Sie sind religionszugehörig so und so und so. Und wenn ich frage, wo haben Sie das her, stand einfach so im Internet. Es gab eine Datenpanne und die Daten von mehreren 100 Einwohnern aus Deutschland, speziell auch aus Brandenburger Region, Potsdam, Neu-Hardenberg, Henningsdorf, standen jahrelang einfach so im Netz, Frank.
Ja, nicht nur Hunderte, sondern Hunderttausende wahrscheinlich. Ja. Also betroffen waren die Kommunen, Städte, Dörfer.
200 Kommunen, genau, ja.
Und ja, es ist eigentlich auch gleich eine schöne Einleitung ins Thema, weil es geht dann nämlich um eine webbasierte Anwendung sozusagen, nämlich die E-Government, wie es so schön heißt. Das heißt also irgendwelche Dienste, die ich übers Internet machen kann, nämlich irgendwie, also geplant ist mal irgendwann Auto ummelden, Perso verlängern, alles die Sachen, die so anstehen. Und dafür war das, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art Probelauf oder sowas, so ein Schnupperzugang.
Probelauf gescheitert,
genau. Die Firma, die diese Software gemacht hat, hatte dann das Passwort für so ein Master-Passwort sozusagen, für so einen Super-User-Zugang. Irgendwie durch eine blöde, dämliche Panne irgendwie im Netz und hat auch den ganzen Kommunen, die das einsetzen, die Software auch vorher nicht gesagt hat, übrigens, ihr müsst mal das Passwort ändern, das ist ein Standardpasswort. Das ist also die eine Sache der Geschichte. Das andere ist natürlich, dass es überhaupt schon mal ein absoluter Skandal ist, dass diese Datenbanken überhaupt oder diese ganzen Systeme überhaupt mit dem Internet verbunden sind. Und ist insofern auch eine ganz schöne Überleitung, weil es zeigt, dass diese Einführung dieser ganzen webbasierten Dienste offensichtlich auch manchmal die Sicherheit so ein bisschen hinten dran bleibt, beziehungsweise dass die Leute ganz prima sind, die jetzt was ganz Tolles super im Browser machen können und die ganze Welt kann darauf zugreifen, ohne mal zu schauen, ob nicht vielleicht sogar die ganze Welt denn auch wirklich drauf zugreift und diesen Daten gerade rumsucht und rumsurft.
Wo der Gedanke an, funktioniert alles ganz einfach auf einer Plattform und du musst nichts anderes mehr machen, alle anderen Gedanken an Sicherheit und was steckt eigentlich dahinter, wegdrängelt.
Genau, ist ja alles auf dem Server, ist ja nichts mehr auf dem Rechner, kein Sicherheitsproblem mehr, alles prima. man kann sowas schon machen, so eine Dienste, aber dann darf man natürlich bitte nicht das Masterpasswort irgendwo auf dem Server haben und vor allem muss man auch so eine Anwendung, ich meine, das muss man ja sowieso machen, eigentlich immer sein Passwort sofort ändern. Allerdings ist es aber auch wirklich fahrlässig vom Hersteller, wirklich so einen extrem wichtigen Zugang denn überhaupt mit einem Standardpasswort auszustalten. Also eigentlich müsste der gleich von Anfang an deaktiviert sein oder am besten gar nicht vorhanden sein. Und ja, heute ist irgendwie die Jobcard, sogenannte Illena-System, beschlossen worden vom Bundeskabinett. Und da dürfte noch so einiges an Sicherheitslücken in Zukunft.
Ganz kurz, es gibt wohl wieder ein Bild, steht immer noch 1:1, entspannt euch, alles cool. So.
Zurücklehnen.
Ja.
Gut. Genau, also das ist eigentlich soweit als Einleitung, im Prinzip aktuelle Sicherheitslücke in der webbasierten Anwendung, geht ganz prima sofort direkt ins Thema Browser.
Passend dazu gibt es übrigens noch einen Song, den können wir nachher noch hören, von Nicolette, die kennt ihr vielleicht von einigen Massive Attack-Platten, die heißt No Government, den werden wir nachher noch hören.
Sehr gut. Was ist eigentlich Browser? Gibt es eigentlich einen blöden deutschen Begriff für oder einen schönen deutschen Begriff? Webseitenanzeigeprogramm?
Das ist doch die Applikation, mit der man Internetseiten ausdrucken kann, oder?
Webseitenanzeigeprogramm finde ich übrigens sehr schön.
Ja. Genau, darum geht es heute, um die Webseitenanzeige. Wobei, man kann ja mehr machen. Es ist ja nicht nur das Anzeigen, sondern genau. Man kann ja auch die Webseite wechseln, umblättern sozusagen, weiterspringen auf die nächste Webseite. Das ist die Idee von diesen Hyperlinks, wie sie richtig heißen. Nämlich also einfach klick irgendwo drauf und dann passiert was. Früher ist da einfach dann die nächste Seite aufgegangen oder die nächste Seite wurde geladen. Und heutzutage kann man noch wesentlich mehr machen, seit also dieses tolle JavaScript erfunden worden ist. Da gibt es ja ein sogenanntes On-Click-Befehl. Das heißt also, dass ich, wenn was klicke, heißt es noch nicht, dass dann tatsächlich einfach automatisch die nächste Seite geladen wird, sondern ich kann auch im Browser eine Aktion dann ausführen. Aber das sind jetzt schon fast wieder Details, wo wir so im Laufe der Sendung dann hinkommen werden.
Auf jeden Fall.
Ja.
Hey, komm, ihr seid...
Wir sind total Fußball.
Nein, ich habe ein halbes Auge natürlich auf das Fußballspiel. Ihr habt zwei Augen auf die Webseitenanzeigeprogramme.
Ja.
Und wenn ihr da mitreden wollt, mitdiskutieren wollt, Fragen habt oder sonstige Geschichten anmerken wollt, könnt ihr das gerne tun unter der 0331 für Potsdam 70 97 110. Wie immer im Chaos Radio freuen wir uns auch über eure Beiträge, entweder quasi am Telefon oder aber im Chat. Das geht natürlich auch, weil wir sind online.
Sind
wir online?
Nicht, aber ihr könnt uns eine Mail schreiben zur Not an chaosradio@ccc.de und dann werden wir dazu sagen, nicht in der Mail die Mail beantworten, sondern hier im Radio beantworten. Das ist ja viel spannender, dass wir dann auch was von haben. Und Mist, was wollte ich jetzt? Genau, Browser.
Wir waren bei Browsern.
Na, wir können ja mal anfangen hier so mit, wie das überhaupt alles zustande kam.
Was ist eigentlich ein Browser und wo kommt der her?
Und warum braucht man den überhaupt?
Richtig. Genau, vor 15 Jahren hat es angefangen. Das WWW hatte ja gerade Geburtstag gehabt, auch vor 2 Monaten oder sowas, glaube ich, war das.
Mhm.
Das ist 15 Jahre geworden. Vor 15 Jahren hat am Kernforschungszentrum CERN der... die Idee gehabt, es wäre ja prima, wenn man ein Textdokument quasi auch verlinken könnte, also da Links einbauen, Referenzen auf andere Seiten. Er hat das Ganze am Anfang erstmal mit Text gemacht, aber das Ganze ist dann ziemlich eingeschlagen wie eine Bombe sozusagen. Und dann waren die Leute total begeistert und haben gesagt, hey, prima, da kann man ja auch noch Bilder mit reinnehmen.
Wobei, da ist schon noch ein Schritt davor, ne? Also das Hypertext, was sozusagen dem Ganzen zugrunde liegt, das ist ja viel älter. Also da gibt's irgendwie auf der Wikipedia-Seite, habe ich gerade nochmal nachgeschlagen, gibt's hier schon die ersten Datierungen von 1964, wo es schon darum ging, irgendwie Inhalte miteinander zu verknüpfen. Und der Tim Berners-Lee hat sozusagen ja den ersten Schritt gemacht, das auf die Computer dann so richtig umzumünzen. Wobei, das kann man auch nicht so sagen, Hypercard gab's ja schon.
Das Präsentationssystem.
Naja, so ein Stapel Verarbeitungsapplikation. Und da konnte man halt nicht irgendwie den Stapel so einzeln durchgehen, sondern zwischen den Karten des Stapels hin und her springen und so schon interaktive Anwendungen bauen, wo man halt zwischen diesen Stapeln mit Hypertext hin und her linken konnte.
Ah, okay.
Und im Prinzip hat der Tim Berners-Lee halt gedacht, so als das jetzt so aufkam mit den vernetzten Computern und die Uni A kann bei Uni B mal auf dem Server gucken und gucken, was da für Files drauf sind, wäre es ja auch total toll, wenn man irgendwie Papers oder was auch immer für Veröffentlichungen von den Unis einfach so durchbrowsen könnte, sagen wir es mal so. Und da hat er dann angefangen, das mal zu implementieren. Also nicht nur auf dem eigenen Rechner in irgendeinem Dokument mit Hypertext hin und her zu springen, sondern einfach zwischen den Servern und ja, die Dokumente sozusagen von anderen Servern auch zu verlinken. Und das war eigentlich so der Aufmacher vom Web.
Genau, wir wollen auch nicht verschweigen, dass es damals noch alternative Ansätze gab, das Ganze zu machen. Eins davon war Gopher. Das hat auch mittlerweile nur noch historischen Charakter, war also auch die Idee, dass es da Server gibt, dass man da irgendwie mehr oder weniger interaktiv andere Inhalte abrufen kann. Aber letztendlich, weil es so schön schick und sexy ist, hat sich dann das HTTP-Protokoll durchgesetzt, Hypertext Transfer Protocol, als DIS-Protokoll, womit die ganzen Daten zum Server hin, also die Anfrage zum Server und die Daten zurück zum Browser übertragen werden.
Ja. Naja, und dann hat er das halt gemacht und hat eigentlich auch, also ich weiß gar nicht, ich habe hier gerade so eine Grafik offen von der Geschichte der Browsern und der erst, also Tim Berners-Lee hat das 1991 veröffentlicht und das hieß dann tatsächlich auch World Wide Web und hatte, glaube ich, den Codenamen Nexus oder irgendwie so. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, da kam schon der zweite, nämlich 1992 und dann 1993 ging es so richtig ab.
Das war dann schon Mosaik?
Nee, da kam erst Lynx. Das waren bis dahin, also bis 1993 waren das alles konsolenbasierte Browser, also alles im Terminal, alles mit irgendwie Befehle eintippen und irgendwie noch ohne Bilder, sondern einfach ja,
nur Text. Also nur, bei weitem nicht so einfach wie das, was wir heute haben. Du hast einfach eine Webseite, klickst irgendwo drauf, ist alles da.
Und vor allem nicht so bunt.
Ja, genau. Also klicken gab's nicht, bunt gab's nicht und schnell gab's wahrscheinlich auch nicht. So, und dann wenig später, wo dann die Leute schon merkten, aha, das ist ganz toll, aber irgendwie ist das nicht so toll mit ohne Klicken und mit Texteingabe. Da kam halt Mosaik raus. Das war dann sozusagen die erste Browser-Implementierung mit Klicken.
Das war, glaube ich, auch das Erste, wo ich dann angefangen habe, mit einzusteigen. Das war also dann meine Uni-Zeit.
Soweit also der ganz kurze Einblick in die Geschichte. Dann machen wir nachher noch weiter, weil wir haben Dimitri am Telefon. Guten Abend, Dimitri.
Ja, hi.
Sag mal, wieso guckst du kein Fußball? Die ganze Welt guckt Fußball und wir hatten eigentlich gedacht, wir machen so eine Nerd-Sendung mit uns selber.
Naja.
Du bist kein Fußballfan.
Doch, ich bin Fußballfan, aber ich habe noch ein bisschen zu arbeiten und ich habe hier nebenbei einen Ticker laufen.
Ah, okay, daher, alles klar. Was ist dein Tipp? Wie geht's aus? Im Moment steht's immer noch 1-1.
Also, ich bin für Deutschland. Also, mein Tipp ist eigentlich, dass wir 3-1 gewinnen.
Naja, 70. Minute bricht gleich an, müssen wir noch ein bisschen was nachlegen. Aber jetzt kommen wir weg zum Fußball und eigentlich zum Thema. Wir reden heute über Browser.
Genau.
Ja.
Erzähl.
Und zwar bin ich selbst Anwendungsentwickler für Browser-Technologie. Und mir ist in letzter Zeit immer häufiger aufgefallen, dass Anwendungen unfertig sind, beziehungsweise wirklich gravierende Fehler beinhalten. Und meiner Meinung nach liegt das hauptsächlich an dem knappen Budget, der zur Verfügung gestellt wird für die ganzen Programmierer. Es fehlt einfach die Zeit, um grundlegende Sachen zu testen. Und die Kunden selbst wissen nicht wirklich, was die wollen. Das heißt, es passieren schon Fehler beim Grunddesign.
Na, das ist ja zum Beispiel tatsächlich auch, wie auch bei dieser eingangs erwähnten Sicherheitslücke, das Problem im Web so. Da werden halt irgendwie, wird ganz naiv rangegangen. Man versteht halt auch nur die Hälfte oder wenn überhaupt die Hälfte von der Technologie, die man da benutzt, aber das ist auch ganz normal, weil es gibt, wie wir später wahrscheinlich noch erwähnen werden, einfach Gazillionen von Features, die so in den Browsern drin sind und es ist einfach unmöglich, dass einer alleine überhaupt alle Features und alle Funktionen und alle Frameworks verstehen kann. Ja, das ist halt natürlich ganz klar, dass der Kunde sagt, ich will eine schöne Webseite mit bunt und dynamisch und klicken hier und klicken da und Autocompletion und dann sind halt die Entwickler dran, die müssen sich dann durch die ganzen Standards fräsen und wie gesagt, dann passiert es halt gerne mal, dass...
Aber jetzt kommt die Frage von jemandem, der keine Webseiten programmiert und sich das so ein bisschen vor... oder keine Browser entwickelt und sich das so ein bisschen vorstellt wie so ein Lego-Baukasten, den man zusammensteckt. Im Endeffekt hast du doch jedes Bauteil einmal in der Hand und guckst, ob das funktioniert. Wieso geht es dann trotzdem unfertig raus?
Es fehlt einfach die Zeit, um das wirklich auszuprobieren, ob es wirklich funktioniert. Ich sag mal so, man fängt irgendwo an zu entwickeln, entwickelt einen Bereich fertig, dann testet man das Ganze, geht weiter, bastelt irgendwo andersrum in einem anderen Bereich, geht davon aus, dass der erste noch funktioniert, aber man hat doch irgendwo was in der Datenbank geändert, irgendwie eine Abhängigkeit eingebaut und schon hat man einen Fehler.
Wobei, also wenn wir jetzt von webbasierten Anwendungen reden, das ist ja so ein bisschen unser Schwerpunkt heute auch, da gibt es ja immer noch zwei Unsicherheitsfaktoren, nämlich das eine ist das, was auf dem Server passiert
und der Browser,
selbst, genau. Und,
beziehungsweise die Person, die sozusagen vor dem Rechner sitzt,
das ist dann noch ein dritter Problem. Der DAO, der dümmste anzunehmende User.
Richtig.
Aber dafür braucht man halt auch jetzt mittlerweile diese ganzen Web-Frameworks und so weiter, weil es reicht halt nicht mehr, den mitgelieferten HTML-Editor vom Firefox oder mittlerweile hat er ja keinen mehr, aber damals beim Netscape Navigator irgendwie mit so ein simples Word mehr oder weniger für Webseiten, ja, das reicht halt mittlerweile nicht mehr. Und da kommen halt unglaublich viele Technologien und Komponenten zusammen und die einfach mit den Seiteneffekten so abzuklopfen, dass man sicher sagen kann, dass alles super funktioniert, ist einfach verdammt schwer.
Aber Dimitri, da kann man ja eigentlich sagen, dass du einen ziemlich sicheren Arbeitsplatz hast. Wenn die Dinger nicht sicher sind und immer wieder zurückgehen und nachgebessert werden müssen, musst du dir auch keine Sorgen machen.
Naja, also noch mache ich mir keine Sorgen.
Das ist in der Tat das Schöne am Webentwickeln. Ich mache das ja auch selber und irgendwie der Markt ist ja wirklich riesengroß, weil einfach die meisten Leute nicht wirklich Plan haben und die wenigen, die so ein bisschen Plan haben, die werden auch wirklich händeringend gesucht. Also da bleibt keiner lange auf dem freien Markt, wenn er so ein bisschen Ahnung hat. Also
wenn ihr gerade eure Abi-Prüfung geschrieben habt, Mathe ist ja ein schönes Stichwort da bei dem Thema, weil mir auch Aufgaben rausgegangen online irgendwie, dann nehmt euch das zu Herzen, was die Herren hier gesagt haben. Vielleicht werdet ihr die nächsten großen Programmierer und kriegt das hin, dass die Sicherheitslücken endlich da mal vorbei sind.
Ja, aber ich muss auch sagen, dass die Sicherheitslücken auch auf der anderen Seite bestehen, also auf der Seite Benutzer. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mich in einem Internetcafé einlogge, dann weiß ich nicht wirklich, was mit meinen Daten passiert. Das ist auch noch so eine Sache für sich.
Ja, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf jetzt im Laufe der Sendung. Ja. Was passiert eigentlich, wenn du da eine URL eintippst in deinen Browser? Das können wir vielleicht gleich als nächstes dann nochmal angehen.
Also vielleicht mal nochmal so ganz generell für die Leute, die jetzt so Browser einfach nur so täglich benutzen. Nochmal so ein ganz kleiner Exkurs. Wenn ich da oben jetzt so eine Adresse eintippe. Also ganz kurz, hattest du noch eine Frage oder bevor ich jetzt hier komplett abschweife?
Ich?
Oder? Ja? Oder?
Nee, nicht wirklich.
Okay, pass mal auf, Dimitri, dann sage ich erstmal einen schönen Dank. Du wolltest ja sowieso noch ein bisschen arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, richtig.
Weil Fußball gucken, im Radio anrufen und arbeiten nebenbei geht nicht.
Ich bin keine Frau.
falls wir hier irgendwie Mist erzählen, ruf ruhig nochmal an und korrigiere uns.
Tschüss, Dimitri, schönen Abend.
Okay, bis
ciao. Danke, ciao. Ganz kurzer Exkurs, wenn ich da oben also meine URL eintippe, dann gibt es einen sogenannten HTTP-GET, wird dann erzeugt. Das ist also ein Aufruf, sagt man, ein Protokoll. Das heißt also, da fängt dann mein Browser, kommuniziert dann, baut eine Verbindung auf und kommuniziert dann mit dem Server, mit dem Webserver und sagt dann, hier ist jemand, nämlich ein Browser und der hätte gern die und die Webseite abgerufen.
Und der Browser kann schon sehen, was das, der Webserver kann schon sehen, was das für ein Browser ist.
Der Webserver kann dann schon sehen, was das für ein Browser ist in der Regel, wenn ich das mit übertrage, also wenn ich es nicht explizit sperre. Das ist so, dass die Browser da eine Kennung übertragen. Dann kann also der Webserver, könnte dann schon theoretisch sehen, das wird auch gelegentlich gemacht, dass dann also schon auf dem Webserver entschieden wird, okay, das ist möglicherweise ein Mobilgerät, also zum Beispiel ein Handy, ein Browser. Der hat also nur ein ganz kleines Display, dem liefere ich jetzt mal eine vereinfachte Version aus. Oder das ist irgendwie der Internet Explorer 5.34278 und der hat einen total blöden Bug an der linken Ecke ganz hinten.
Das heißt, alle wichtigen Informationen mache ich in die linke Ecke ganz hinten.
Genau, dann kann ich ja entsprechend schon reagieren oder sagen, der ist halt da irgendwie kaputt oder so. Das macht man aber heutzutage eher nicht mehr, sondern es wird dann schon quasi im Browser selbst entschieden. Das heißt also, der Webserver liefert dann einfach eine Webseite aus, die für alle Browser irgendwie geht und für die paar speziellen Macken ist dann da im HTML-Code nochmal was eingebaut, so eine Weiche.
Naja. Ja, genau. Oder? So, aber auf jeden Fall gibt die URL ein, dann baut der Browser halt eine Verbindung zu dem gewünschten Server auf, meinetwegen ccc.de.
Genau.
Dann sagt der Server, alles klar, du willst jetzt also die Startseite haben und dann sammelt er die Startseite zusammen, wie auch immer das passiert, ob es jetzt dynamisch zusammengebaut wird oder einfach eine Datei darum liegt und schickt die dem Browser zurück. Der Browser guckt sich die an und wenn er damit was anfangen kann, also sprich, wenn das so HTML ist, was er verstehen kann, dann zeigt er das dementsprechend an und baut da sozusagen ein Layout zusammen aus diesen Buchstaben, die da angeflogen kommen vom Webserver.
Genau, wobei das ist, dieses mal eben was denn zusammenbauen, ist ja schon mal wieder ein hochkomplexer Vorgang. Es fängt erstmal an, dass dieser sogenannte HTML, das ist also der sogenannte Quellcode von Webseiten, wenn man da von Code reden kann. Aber es ist also eine
Auszeichnungssprache.
Eine Auszeichnungssprache, genau. Eine Markup Language heißt es, also HTML für Hypertext Markup Language. Und das besteht so aus im Wesentlichen aus spitzen Klammern. Da sind die sogenannten Tags, die da drinnen stehen. Da steht zum Beispiel, das ist eine Überschrift und das ist irgendwie eine Unterüberschrift. Oder das soll jetzt kursiv dargestellt werden. Oder hier ist jetzt eine Tabelle und das sind die einzelnen Elemente. So baut man also so eine HTML-Seite auf. Das kann man ganz prima sehen, wenn man im Browser irgendwie Quellcode anzeigen macht. Kennt ihr wahrscheinlich alle, aber macht man dann doch nicht so häufig. Ist manchmal ganz spannend, wenn man mal ein bisschen sich anschauen will, was die Webseite eigentlich so tut oder wo irgendwelche Formulardaten hingeschickt werden, dann ist es immer ganz gut, einfach mal einen Blick in den Quellcode der Seite reinzuwerfen. So, und da sind dann verschiedene Referenzen drin, auf zum Beispiel Bilder oder Grafiken oder auch noch Es kann auch drin sein, sogenanntes JavaScript, also quasi interaktive Elemente auf der Seite oder Programmausführungsteile.
Da kommen wir dann, glaube ich, auch nochmal später zu, ja. Genau. Also ich meine, die Sache, die er jetzt ja noch am Schluss gesagt hatte, war ja irgendwie, wenn ich im Internetcafé Formulardaten eingebe, weiß ich ja gar nicht, was damit passiert. Was damit passiert ist letztendlich, die werden halt abgeschickt. In der Regel weiß man, also kann man einfach nicht definitiv sagen, wohin sie geschickt würden.
Formulardaten heißt, um es einfach zu erzählen, du hast irgendwie, sitzt irgendwo, musst deine GMX oder deine was auch immer Adresse angeben, genau, und hast ein kleines Fensterchen, wo du Daten eingeben musst.
Genau.
Deine persönliches
und
Passwort.
Und der normale User hat halt sozusagen diesen Browser vor sich und dem vertraut er auch, und dem steckt er die Daten rein und geht einfach davon aus, dass alles passiert, aber er weiß in der Regel eigentlich nicht, was damit passiert. Weil das kann man auch relativ schwer sagen, weil da eben auf dem Weg vom Browser zum Webserver und wieder zurück einfach noch so ein paar Schritte dazwischen sind.
Nämlich das ganze Internet.
Das ganze Internet. Und was da so dazwischen passiert, kann man einfach nicht sagen. Also zum einen könnte jetzt der Internet-Café-Betreiber einfach schon direkt sagen, okay, alles, was jetzt durch mein DSL-Konto geht, das speichere ich mir zum Beispiel mal weg. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand unverschlüsselt sich einloggt auf seinem Webserver und sein Weblog updatet oder so weiter, dann hat der Internet-Café-Provider das vielleicht sogar schon direkt auf der Platte.
Und demnächst habt ihr noch weitere Reiseberichte an eurem Blog. Dann genau. Im glücklichsten Fall.
So, das ist dann schon Schritt 1. Also es geht direkt da los und das geht halt auf jedem Schritt zu dem Ziel Webserver so weiter. Also jeder, der dazwischen hängen kann, sozusagen erstmal mitlauschen und Sachen manipulieren. Der kann auch auf dem Weg zum Ziel Webserver einfach die Daten schon umpacken und was ganz anderes dann am Ende rauskommen lassen. Also es ist wirklich, kann man nicht sagen.
Also was Huckel da eigentlich sagen will, ist, wenn ihr in einem Internetcafé in Mogadischu oder wo auch immer sitzt und dringend Online-Banking machen müsst, dann überlegt euch dreimal, ob es wirklich wichtig ist oder ob das nicht vielleicht warten kann, bis ihr wieder zu Hause seid. Nicht, dass man da, Moment, jetzt flüstert es gerade Tor auf mein Ohr. Tor für Deutschland, 2-1. Schweinsteiger klatschte die Hände, das heißt, Schweini hat noch ein Tor geschossen. 2-1 in der 78. Minute.
Da wird gefeiert.
12 Minuten noch. Wollen wir mal durchhalten. Okay. Also, ich wollte es gar nicht weiter ausführen, aber das ist die Geschichte, die du eigentlich erzählen wolltest. Genau. Wenn man irgendwo sitzt und ich weiß, was da hinter dem Rechner hängt, dann überlegt euch genau, welche Daten ihr da reinhackt, weil wer weiß, wer die kriegt.
Genau. Ja. Und selbst wenn die Daten verschlüsselt werden, das gibt es ja, das sogenannte HTTPS, das erkennt ihr also dann an dem S hinter dem HTTP, und meistens ist auch so.
Muss mich korrigieren, war Miroslav Klose per Kopftor.
Ah.
Okay, aber gut,
HTTPS. Kleines Schlüsselsymbol unten, das heißt also verschlüsselte Verbindung, alles gut. Das heißt natürlich nicht, dass der Rechner, auf dem ihr im Internetcafé sitzt, auf dem ihr arbeitet, dass der nicht vielleicht auch die ganzen Tastatureingaben mitprotokolliert. Also selbst wenn auf der Leitung niemand mithören kann, ist natürlich keine Garantie, dass im Internetcafé nicht der ganze Computer irgendwie verwanzt ist.
Keylogger, Stichwort.
Genau. Das auch noch so als kleiner Sicherheitshinweis fürs Webklicken unterwegs.
Okay, aber wir waren eigentlich so beim Quellcode, und was macht der Browser mit dem Server und der Server mit dem Browser?
Genau, wir können ja einfach mal jetzt weitermachen. Wir haben jetzt den Request an den Server geschickt. Wir gehen mal davon aus, dass alles einfach so funktioniert hat, wie wir das erwarten. Und dann kommt so eine Webseite zurück. Und was der Browser dann macht, ist halt, also man kann sich das schon so als Parallele zu, sagen wir mal, InDesign vorstellen. Ja, also irgendwie InDesign, das ist ja so ein Programm von Adobe zum Layouten von Dokumenten, ja, und das ist ja auch irgendwie intern da natürlich strukturierter Inhalt, irgendwie haben die auch ihre interne Auszeichnungssprache, um halt dem User so auf dem Bildschirm so ein Dokument zu manifestieren. Und beim Browser ist es ganz ähnlich, da kommt halt irgendwelcher Code an oder Markup-Sprache, und der muss jetzt ein Layout daraus zusammenbauen, damit irgendwie runde Ecken, Schatten, Verläufe und der ganze Kram an richtiger Ort und Stelle sind. So, und da hat er erstmal eine ganze Menge zu tun, nämlich genau das gleiche wie so ein Layout-Programm. Der muss irgendwie mit Texten gut umgehen können, Umbrüche, der muss irgendwie mit Positionierung umgehen können, mit grafischen Elementen, und muss das da alles so zusammenbauen. Das ist ein relativ teurer Prozess, sagt man so, in der Computerwelt. Also das heißt, es braucht relativ viel Rechenzeit, tatsächlich auch alle Elemente so ineinander zu stecken, weil in der Regel sind einfach verdammt viele auf so einer Webseite drauf. Also in der Regel hat man ja schon so eine Webseite mit wahrscheinlich ein paar tausend Text dann am Ende bei so einer Corporate-Webseite drauf.
Ja, und je mehr Grafik involviert ist, desto schwieriger wird es wahrscheinlich nochmal.
Ja.
Wenn da bestimmte Vorgaben gemacht werden, wie der Text rumzufließen hat um die Grafikelemente, wenn man vielleicht noch verschiedene Schriftarten benutzt.
Ja, also es geht halt eigentlich so los, du kriegst die Seite und dann baut er erstmal die Seite zusammen, also die Struktur. So, wenn er das geschafft hat, dann kommt das Stylesheet. So, und dann sagt man jetzt, okay, dieses Element P soll jetzt mal roten Hintergrund haben und soll links positioniert sein. Das Element Überschrift 3 soll hier sein und so weiter und so fort. Also man gibt dann sozusagen diesen ganzen Elementen nochmal ja, wie sagt man?
Grafischen Anstrich oder
einen
so.
Einen grafischen, ne? Anstrich, genau. Das heißt, das ist so der zweite Schritt des Renderns. Erstmal dann den Style noch drüber rendern. So, und dann geht's halt weiter mit Images laden. Das heißt, auf der Seite sind irgendwie noch Images. Das macht er, glaube ich, sogar parallel und lädt dann noch die Images dazu. Die kommen natürlich auch noch in die Position. Und während er dann die Images lädt, bricht ja dann das Layout gegebenenfalls auch nochmal um, ja. Also ist ja, man sieht ja dann, wenn so eine Seite sich aufbaut, da wubbelt's und wabbelt's ja gegebenenfalls hier und da mal.
Also das alles da ist, wo es hingehört.
Genau. Und wie gesagt, dieser Prozess, das alles zusammenzubauen, ist schon relativ aufwendig. Und das ist dann eben auch noch nicht der letzte Schritt. Dann kommt vielleicht noch JavaScript dazu. Das heißt, irgendwie die Seite ist fertig geladen. Und dann, wenn die Seite fertig geladen ist, dann wird ein JavaScript ausgeführt. Und dieses JavaScript geht dann über die ganze Seite rüber und hängt zum Beispiel an alle Links noch ein JavaScript-Schnipsel ran, dass, wenn du raufklickst, irgendwie ein Pop-up aufgeht und sagt, du hast jetzt diesen Link geklickt. Irgendwelche Sachen. Das heißt, dieser Baum, der da gebaut wird, oder diese Struktur, wird dann nochmal weiter aufgebläht. Und irgendwann, wenn dann alles geladen und alles ausgeführt ist, hat man dann so seine Seite fertig.
Das JavaScript ist im Prinzip, ja, also, nee, fangen wir mal noch weiter vorne an. Wir waren nämlich bei, oder erstmal Luft holen.
Erstmal Luft holen, vor allem der Vorschlag, weil wir haben noch etwa anderthalb Minuten, dann sind wir sowieso in den Nachrichten. Wir sind ja gerade dabei, dass die Seite fertig aufgebaut wurde. Ja.
Genau, dann merken wir uns mal irgendwie Style-Sheets und merken JavaScript uns Style-Sheets, mal direkt.
Der Browser baut die Seite zusammen, hat die JavaScripts drangehängt. Gleich. Welcher Browser das wie zusammenbaut, welcher Browser das kann oder nicht kann, das klären wir hier gleich im Chaos Radio. 2-1 steht immer noch für Deutschland. Wir haben gleich die Nachrichten für euch mit den aktuellen Entwicklungen und vorher ein Stückchen Musik von Nicolette. No government. Eben gerade reden wir noch drüber, wie die Türkei das letzte Spiel, wo sie 0-2 zurücklagen, mit 3-2 dann noch gewonnen haben. Kurz vor Schluss, Deutschland führte 2-1 und jetzt gerade gab es den Ausgleich in der 85. Minute. Sammy schießt den Ausgleich, damit steht es wieder 2-2 und wir segeln volle Kanone auf eine Verlängerung zu. Mehr gleich in den Nachrichten. Die Frau, die hier singt, kennt ihr sicherlich noch von einigen Massive Attack-Platten. Habe ich das gerade erzählt? Nee, so eine Hacke habe ich dann doch nicht. Na, wenn ja, könnt ihr das irgendwie auf mich schieben. Nicolette heißt sie, No Government haben wir gehört, im Chaos Radio auf Fritz.
Fritz präsentiert das Bekewiesen Open Air in Kleinmachnow. Das Woodstock vor den Toren Potsdams. Mit Kalcha Candela. Und noch so einigen anderen. Das Bekewiesen Open Air. Kommenden Samstag auf der Bekewiese in Kleinmachnow. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt, und mehr Infos.
Fritz.de.
Das Bekewiesen Open Air.
Fritz.
Und das war
2:30.
Fritz Info.
Nachricht.
Mit Matthias Zachau.
Bei der Fußball-Europameisterschaft spielt die deutsche Nationalmannschaft gerade gegen die Türkei. Das DFB-Team kämpft in Basel um den Einzug ins Finale. 200 Minuten vor regulärem Ende steht es 2:2 unentschieden. Die Tore für die Türkei schossen Urgo und Semi sowie Schweinsteiger und Klose für Deutschland. Auf Deutschlands größter Fanmeile in Berlin wurden eine Stunde vor Spielbeginn die Eingänge geschlossen. Etwa 500.000 Fans feiern laut einer Sprecherin rund ums Brandenburger Tor. Der Streit um die Wiederholung der Matheprüfung für den mittleren Schulabschluss an Berliner Schulen geht weiter. Bildungssenator Zöllner legte inzwischen ein Gutachten eines Wissenschaftlers der Humboldt-Universität vor, wonach die Aufgaben nicht schwerer waren als bei der ersten Klausur. Der Vorsitzende des Landeselternausschusses Schindler widersprach dem Gutachten und berief sich auf andere Experten. Unabhängig vom Streit hat Zöllner die Kriterien für das Bestehen der Klausur herabgesetzt. Jetzt bestehen die Schüler die Klausur schon mit 45 statt mit 50% der Punkten. Die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland hat sich weiter vertieft. Das geht aus dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hervor. Zuletzt waren 13% der Bundesbürger arm, das ist jeder achte Deutsche. Durch staatliche Leistungen wie Arbeitslosen- oder Kindergeld sei die Armutsquote aber von 26% auf 13% halbiert worden, sagte Vize-Regierungssprecher Steeg. Das zeige, dass der deutsche Sozialstaat wirke. Gewerkschaften und Sozialverbände reagierten mit scharfer Kritik und forderten höhere Hartz-IV-Regelsätze und Mindestlöhne. Die Strafrechtsverschärfung für Neonazi-Kundgebungen ist verfassungsgemäß. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil entschieden. Damit bestätigten die Richter das Verbot einer Kundgebung zum Todestag des Hitler-Stellvertreters Hess im bayerischen Wunsiedel. Das dortige Landratsamt hatte 2005 eine geplante Veranstaltung verboten und sich dabei auf den verschärften Volksverhetzungsparagrafen bezogen. Danach macht sich strafbar, wer öffentlich die Würde der NS-Opfer verletzt oder nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt. Mit den aktuellen Temperaturen Neuruppin und Angermünde 19, Cottbus 20, Frankfurt
ganz kurz,
21.
Aus 3:2 für Deutschland, Tor gerade nebenbei. In der 89. Minute. Oh, wir drücken die Daumen. So, Wetter,
das
mach weiter.
Das war Podolski. Ich habe den Fernseher im Rücken, ich kann das nicht sehen. Potsdam und Wittenberge 22 Grad und in Berlin auch 22 Grad. In Richtung Lausitz gibt's heute Nacht noch gewittrigen Regen. Der zieht später dann gegen Osten ab. Die Temperaturen liegen nachts zwischen 12 und 16 Grad. Morgen ist es meist heiter. Später kommen von Westen wieder mehr Wolken dazu. Es bleibt aber meist trocken bei maximal 26 Grad.
Verkehr.
A2 Richtung Magdeburg. Zwischen Wollin und Ciesa steht ein kaputtes Auto. Der Standstreifen hier ist dicht. A115, Abus statt auswärts. Hinter der Spanischen Allee wird auf der rechten Spur gebaut. Hier kann es immer wieder zu Stau kommen.
Wetter.
Ja. Okay, hatten wir schon. Macht nichts. Ich habe noch eine Meldung vom Stadtverkehr Berlin. Wegen der Fanmeile ist die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Großem Stern gesperrt.
Das war Nachrichten, Wetter und Verkehr mit Matthias Zachau. Zack, und da ist das Bild weg. Nein, er ist es wieder da. Die kurze Nachspielzeit, wir bleiben dran auf jeden Fall für euch. 3:2 für Deutschland in den letzten Sekunden vom EM-Halbfinale.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rund um Belzig. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Einen wunderbaren guten Abend, wir haben das Chaos Radio, Teil 136. Huckel ist hier, Frank ist hier vom CCC, mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden heute über Webbrowser, aber natürlich soll noch so viel Zeit sein, dass wir hier die letzten Sekunden vom Fußballspiel mitnehmen. Ich denke, das kann man schon mal machen, die spielen noch wenige Sekunden nach. Bevor wir weiter über Webbrowser reden, gehen wir mal in den O-Ton rein aus der Reportage vom Spiel.
1,5 Minuten noch. Zümer kommt für den angeschlagenen Kasim. Und Jürgen Löw bringt Marcel Janssen für Miroslav Klose. Den Torschützen zum 2:1. Das Finale ist nah, noch eine Minute in Basel.
Ihr hört den O-Ton von Bela Reti.
Auf sich alleine gestellt. Foul an Mehmet Topal, aber Vorteil. Jetzt Freistoß Türkei, Tümer. Göbdeniz. Tümer gegen Balak. Und Foul des Kapitäns, noch einmal eine gefährliche Distanz für Lehmann. 30 Sekunden vor dem Ende der Nachspielzeit. Knisternde Spannung unter dem Gewitterhimmel von Basel.
Ihr hört übrigens immer noch Fritz, Chaos Radio, die letzten Sekunden vom Spiel Deutschland gegen Türkei. Originalton aus Basel aus dem Stadion.
Ihre Gebete sind oft erhört worden. Nachspielzeit ist jetzt abgelaufen. Dieser Freistoß wird mit Sicherheit noch ausgeführt.
Ey, wenn die jetzt einen Ausgleich schießen.
Tümer oder Altintop. Das müsste es gewesen sein.
Ball geht übers Tor.
Mit dem Tümer Bosaka schaut auf die Uhr. Lehmann lässt sich Zeit beim Abstoß.
Dreieinhalb Minuten nach Spielzeit gespielt.
Und noch einmal wird Deutschland wechseln, um ein paar Sekunden zu gewinnen. Borowski eilt heran. Inzwischen fast 4 Minuten nachgespielt. Und das ist das Finale.
So, Abpfiff, das war der O-Ton von Bela Reti aus dem Stadion in Basel. Deutschland besiegt die Türkei mit 3-2 und damit ist jetzt hier Finale, Schland. Wir wünschen euch eine großartige Party und machen jetzt gleich weiter im Chaos Radio auf Fritz. Ihr hört das Chaos Radio auf Fritz, Teil 136, Mittwoch, 25. Juni 2008. Huckel ist hier, Frank ist hier, mein Name ist Jakob Kranz. Wir reden über Webbrowser, sind vor den Nachrichten stehen geblieben, wie der Browser eigentlich eine Webseite zusammenbaut mit der Baumstruktur, mit den einzelnen Java-Applikationen und den Images, die reingehen. Und da werden wir jetzt gleich weiter ansetzen.
Ja, genau.
Ja.
Und zwar, machen wir nochmal ein bisschen mit den Browsern als solche weiter, weil am Anfang war ja noch gar kein Stylesheet und noch kein JavaScript.
Am Anfang war das HTML.
Genau, ganz plain Vanilla HTML, wie man jetzt so in Neusprech sagt.
Plain Vanilla heißt es schon, ja.
Genau, genau. Und zwar ging es dann halt los, ne? Mosaik hat man als letzten genannt. So, und dann, das erfreute sich auch erstaunlicher Popularität. So, das haben auch echt eine ganze Menge Leute benutzt. Und irgendwie immer mehr Leute haben festgestellt, das Web, das ist eine total tolle Idee. So, und dann hat es auch nicht lange auf sich warten lassen, dass aus diesem Mosaik, wenn ich das jetzt hier richtig auf meiner Grafik sehe, der Netscape Navigator direkt auch schon entstand. Und den kennen ja eigentlich wahrscheinlich noch viele von uns. So die, also ich kann mich erinnern, das war mein erster Browser, weil ich bin ein bisschen später eingestiegen, aber ich hatte einen Netscape Navigator.
Quasi so die Mutter der Browser, mit denen wir heutzutage eigentlich auch arbeiten.
Genau, da kommt irgendwie so das große N her mit dem dunkelgrünen Hintergrund, glaube ich, genau. So türkis dunkelgrün. Das und so ein paar Sternchen drum, glaube ich, noch.
Ja, genau. Genau. Das, also Netscape war dann schon so in meinem, auch schon damals computeraffinen Befinden, irgendwie schon so ein bisschen Populärkultur. Also jeder, der irgendwie im Internet war, und das waren noch nicht viele, die hatten irgendwie alle schon so einen Netscape-Navigator, weil der war doch eine Ecke tollerer als das Mosaik. Mosaik war halt schon sehr einfach gestrickt noch. Und Netscape Navigator hat halt, weiß nicht, was da die ersten Features waren, aber so Bookmarks kam ja auch irgendwie relativ schnell, also dass man so Lesezeichen ablegen konnte. Ich weiß gar nicht, ob Mosaik das selber hatte, aber irgendwie hat er sich gut benutzen lassen. Das war so eine Applikation, die man schon gerne gestartet hat und hat einfach gut funktioniert.
Wobei Geschwindigkeit damals noch gar nicht so der Punkt war, weil ja, wir dann auch die meisten genau. Über Modem irgendwie reingegangen sind. Da war dann die eigentliche Datenübertragung hat dann meistens sowieso viel länger gedauert, als eine eigentliche Seite aufzubauen. Heute ist das mittlerweile was anderes, wenn wir fetten Internetzugang haben. Aber die Browser vielleicht auf einem bisschen betagten PC irgendwie gar nicht mehr hinterherkommen, die ganzen Seiten darzustellen.
Genau. So, und dann wenig später, also ich sehe das hier gerade, da sprudelten schon diverse Browser hinterher, irgendwie Webrunner, Slipknot, W3M, OmniWeb. OmniWeb war auch ganz früh dabei, 1995. Also 1995 war ich auch genau tatsächlich dann das erste Mal online. Und dann kam der nächste große Contender, das nächste Schwergewicht im Browser, in der Browserlandschaft, nämlich der Internet Explorer.
Da hat Microsoft dann mal gesagt, hey, es gibt ja da so ein Internet da draußen.
Ja, und der hat am Anfang die Mosaik Engine benutzt, also die, ja, genau, die haben angefangen mit Mosaik. Stand auch eine ganze Zeit lang irgendwie in dem About-Text drin. So, und dann ging es halt los. Dann gab es so Internet Explorer und Netscape Navigator so auf den Computern. Also viel was anderes hat man da, also ich hab nichts anderes da mehr gesehen. Und dann läutete sich so die Ära ein, die...
der legendäre Browserkrieg.
Der legendäre Browserkrieg. Genau. Und das lief halt so ab. Netscape hatte die absolute Marktführerschaft. Also die waren wirklich auf jedem PC. Und Internet Explorer war am Anfang halt so eher so ein Nischenprodukt. Und dann ging es halt los, dass Microsoft da aber Netscape sich relativ schnell immer neue Versionen geliefert haben. Also es war immer so ein Versionsschlagabtausch. Irgendwie Netscape 2 kam raus, kurz darauf Internet Explorer 2. Netscape Navigator 3, Internet Explorer 3. Also es ging wirklich Schlag auf Schlag. Und die haben dann auch immer Features hinzugefügt. Und da ging es dann auch so das erste Mal los, dass einfach von Version zu Version die Browser irgendwie instabiler waren, weil die Leute halt, also weil die Firmen mehr auf Features gesetzt haben als Verkaufsargument oder als Argument, die Browser zu vertreiben. Und durch diese hohe Geschwindigkeit des Entwickelns wurden die halt immer instabiler und wackeliger.
Das, was Dimitri auch gerade erzählt hat am Telefon unter 0331 70 97 110, wenn ihr mittelefonieren wollt, gerne mit anrufen wollt, dass er als Entwickler von solchen Produkten, wenn man es so einfach nennen kann, auch sagen kann, dass die zur Hälfte unfertig rausgehen, weil einfach gar keine Zeit und kein Geld da ist, es zu machen.
Genau. Ja, und dann gibt's halt mehrere Aspekte bei diesem legendären Browserkrieg, warum man das überhaupt Krieg nennt. Und zwar der Internet Explorer war dann auch tatsächlich irgendwann einfach mal ebenbürtig mit dem Netscape Navigator. Und dann hat Microsoft halt angefangen, so ein bisschen fiese Matenten zu machen. Also es war nicht so richtig unfair. Sie haben halt irgendwie gesagt, okay, Internet Explorer ist bei unserem Windows einfach standardmäßig installiert. Dann haben sie irgendwie mit CompuServe und AOL, das sind vielleicht auch noch so Firmen, die man so im Ohr hat, haben sie gesagt, okay, wenn ihr eure Software zum Online-Gehen überhaupt vertreibt, dann bundelt mal den Internet Explorer gleich mit dazu. Das heißt, sie haben einfach dafür gesorgt, dass der Browser schon überall einfach da ist, wohingegen man den Netscape Navigator in den meisten Fällen noch runterladen musste.
Wie war denn das mit dem Geschäftsmodell? Gab es nicht sogar auch mal so eine Kaufversion davon, eine Bezahlversion?
Es gab Browser zum Kaufen, aber ich habe nochmal nachgelesen, der Hauptmarktwert von Browser-Software hat sich dadurch ermittelt, dass der Browser, der die größte Install-Base hat, also die, ne, die meisten downgeloadeten Versionen, hat halt auch so eine gewisse Macht, weil du konntest halt in deinem Browser, ihr erinnert euch bestimmt alle, oben war, wenn du den runtergeladen hast, gleich schon irgendwie Bookmarks auf Yahoo, auf Deutsche Bank, keine Ahnung, irgendwelche Firmen, ja. Und das haben die Firmen bezahlt, den Browserherstellern. Also damit sie defaultmäßig oben in der Bookmark-Leiste drin waren, haben die Geld bezahlt. Und natürlich, wenn du irgendwie 95% des Marktes hast, dann kommen sie halt alle zu dir und du kannst dann den Preis bestimmen. Und das
ein cleveres Kerlchen, dieser Bill Gates.
Und das zweite war halt die Suchmaschinen. Die wollten halt auch benutzt werden und Werbung schalten und so weiter. Und Yahoo gerade war ja noch ein Riesenportal und Alta Vista. Die hatten so richtig, hier kauf dein Auto, hier bring deinen Hund zum Friseur auf ihrer Suchmaschinenseite. Ja? Also die Suche stand da noch ein bisschen im Hintergrund. Naja, kann man schon so sagen, ein bisschen. Und die haben wiederum auch den Browsern Geld bezahlt dafür, dass sie die Default-Suche waren. Also, dass wenn du den Browser aufgemacht hast, das gleich in der Yahoo-Seite aufpoppt. Und das war sozusagen das Geschäftsmodell. Und darum haben die sich beide so bekriegt. Die wollten halt irgendwie Features, Features, Features. Die wollten auf den meisten Rechnern sein und damit halt dieses Geld aus den Vermarktungsgeschichten bekommen.
Wie hat denn der Netscape Navigator da reagiert, als Microsoft 95% aller AOL-Kunden schon mal partout im Sack hatte?
Na, das war eben dieses legendäre Antitrust-Verfahren, was daraus resultierte, wo der Netscape halt gegen diese Marketing- oder Vermarktungsmethoden geklagt hat und im Prinzip auch zu Recht. Die andere Seite der Medaille ist halt, dass der Internet Explorer einfach zu der Zeit der bessere Browser war, und zwar deutlich. Netscape hatte halt, es war eine kleine Firma, die hatten nicht so viele Entwickler, die haben halt irgendwie mit hoher Geschwindigkeit Features da reingecodet, die Stabilität ging in den Keller. Und sie haben die damals existierenden Webstandards nicht so richtig gern gehabt. Also der Internet Explorer war tatsächlich der erste Browser, der CSS, also diese Cascading Style Sheets, implementiert hat. Und das war beim Netscape nicht drin. Und dadurch haben so mehr und mehr Leute erstens empfunden, dass der Internet Explorer stabiler war, schneller war, und er hatte einfach auch die cooleren Features. Also du konntest mehr mit deinen Webseiten machen, wenn du Internet Explorer benutzt hast. Und das, diese Grätsche ging dann immer weiter auseinander. Also die Netscape-Jungs haben dann immer mehr Markt verloren. Die haben irgendwie immer instabilere Versionen produziert. Ihre Features, die sie drin hatten oder implementiert haben, waren einfach nicht auf dem aktuellen Stand so, nicht am Puls der Zeit. Und dann haben sie einfach das Rennen sozusagen verloren. Und da diese Marketing-Geschichten führt, war natürlich auch ein Teil davon. Ja, dieser Antitrust-Case und diese fiesen Matenten von Microsoft. Aber wie gesagt, am Ende muss man sagen, war der Internet Explorer einfach besser. Und heutzutage beschwert sich auch keiner mehr, dass auf seinem macOS ein Safari ist, auf seinem Linux ein Conqueror und auf dem Windows halt ein Internet Explorer. Also das ist mittlerweile auch total normal. Und das ist, glaube ich, so in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich immer so dieser Browserkrieg. Ja, die haben dann einfach den Internet Explorer defaultmäßig mitgeliefert und dann hat ja Netscape keine Chance mehr. Hätte Netscape den schickeren Browser gehabt, hätten sie sich trotzdem den alle runtergeladen. Ja. Also,
wobei heute wissen wir auch alle, wie man seine Bookmarks irgendwie wegklickt und dass man irgendwie, selbst wenn es da irgendwie vorgeschlagen ist, dass man auch woanders sein Konto eröffnen kann oder dass es noch eine andere Suchmaschine gibt. Wahrscheinlich haben sich einfach auch die Geschäftsmodelle ein bisschen verändert, dass es also nicht mehr so wichtig ist und die Leute wissen mittlerweile auch um die Alternativen.
Naja, also ja, Quatsch hier, Firefox verdient richtig fett viel Kohle dadurch, dass sie Google als Default-Suche drin haben.
Da sind wir auch bei einem der, wieder mal kurz reingerätschen dann, bei einem der Aufhänger für die Sendung heute, denn der Firefox 3 ist ja vor wenigen Tagen, letzte Woche glaube ich, gerade erschienen. Heute kam das Update, weil nachdem der Firefox draußen war, sofort die Meldung kam, ja, da gibt es Sicherheitslücken ohne Ende, wartet mal auf das Patch. Das kam heute da werden wir sicherlich auch noch drüber eingehen.
Können wir direkt jetzt gleich weitergehen.
Weil wir hatten Netscape, wir hatten Internet Explorer und ich glaube, Safari bei macOS ist der Firefox wohl der am weitesten verbreitetste.
Genau, es gibt ja noch so ein paar, wir nennen das Randgruppenbrowser. Das sind dann so ein paar ganz, wobei Opera ist ja fast ein bisschen fies als Randgruppenbrowser. Das ist noch ein ziemlich großer Player, oder nicht groß, aber ein wichtiger Player auch schon noch, weil er schon sich auch seit ein paar Jahren Namen gemacht hat für sehr kleine, effiziente Browser.
Also Opera läuft zum Beispiel wunderbar auf einem Handy.
Genau, das sind also gerade auf Mobilgeräten sind die, glaube ich, Marktführer wahrscheinlich nicht, aber schon ziemlich gut vertreten. Hm. Wobei ich da auch gar nicht weiß, wie da deren Modell aussieht, weil es gibt ja auch für die, zumindest für die Symbian oder Java ist es, gibt es eine freie, kostenfreie Version, die ich mir runterladen kann. Wahrscheinlich ist es aber dann kostenpflichtig, wenn es der Hersteller vorinstallieren will auf dem Gerät als Browser.
Ja, die verdienen an Lizenzen. Aber so dann, ja, wenn wir dann mal weitermachen, nach der Krieg war vorbei, Microsoft stand als strahlender Sieger da, ja, und dann begann halt die Umkehrung des Marktanteils, also die hatten dann mehr Marktanteil als Netscape jemals hatte. Die hatten dann am Ende im Peak, glaube ich, 95% Marktanteil. Netscape hatte im Peak 86%. Also die waren einfach überall. Die waren auf Mac, die waren auf Windows, die waren überall installiert. So, und dann, ja, das Netscape-Projekt war dann eigentlich so mehr oder weniger tot. Und in der letzten Verzweiflungstat haben sie dann ihren Browser Open Source gemacht. Also sie haben gesagt, hier, pass auf, wir geben jetzt erstmal auf oder wir haben verloren, hier ist unser Code. Vielleicht kann ja der eine oder andere noch was damit machen. So, und dann ging es halt los. Okay, Internet Explorer war einfach immer präsent. Und Mozilla hieß dann das Projekt, was daraus resultierte aus Netscape. Und die siechten ewig vor sich hin. Also die sind ewig nicht aus diesem Netscape-Loch sozusagen rausgekommen, haben ewig nicht den Internet Explorer aufgeholt. Die hatten eine riesen fette Codebase. Das war wirklich einfach scheußliche Software, langsam, buggy. Ja, also ich weiß nicht, du hast doch bestimmt auch Mozilla irgendwie mal so eine Zeit lang probiert und dann irgendwie.
Ja, immer, mir war der Internet Explorer eigentlich immer suspekt, muss ich sagen. Also
ja, genau. So als Nerds hat man dann irgendwie gedacht, ja, Open Source Projekt und so, das muss man ja schon unterstützen und Microsoft ist evil, aber am Ende war trotzdem der Internet Explorer einfach der bessere Browser. Sie waren halt auch lange wirklich darum bemüht, sowas wie CSS1 zu implementieren. Die waren auch, die hatten ja auch VB-Skript im Browser. So als eine der ersten. Das ging ja dann auch so langsam los, ne? Und ja, so Mozilla immer noch rumgesiegt. Und dann irgendwann haben sie halt da auch nochmal einen Cut gemacht, irgendwie die Hälfte weggeschmissen und gesagt, so jetzt machen wir ein neues Projekt, das heißt Firefox. Wir nehmen jetzt nur noch ganz wenig von diesem Mozilla-Code und specken das einfach mal alles ab, weil früher war in Mozilla ein Mail-Client drin.
Genau, ein HTML-Editor.
Dann war ein
Newsreader.
Ein Newsreader für Usenet.
Newsgroups, ja.
Newsgroups, genau. Und das war halt eine Riesen-Applikation. Das war halt
Adressbuch natürlich auch.
Adressbuch, genau. E-Mail-Client, der ganze Kram. Ja. Also Mozilla war eigentlich so die erste.
War wie so ein Office-Paket fürs Web.
Genau, ja. Das war schon so eine große Applikation, so schwer und behäbig. Und Firefox war dann eben so der Schnitt mit dieser Methode einfach, wir machen jetzt nur einen Browser. Und der soll gut sein und schnell und leicht.
Ich glaube, so in der Zeit, wo Mozilla vor sich hin dümpelte, habe ich, glaube ich, Opera benutzt. Das war so der
Zeitpunkt. Das war so die Alternative dazu eigentlich, ne?
Ja, also ich muss sagen, Opera hatte ich auch immer mal wieder auf dem Radar. Es gab eine Zeit lang, gab es hier nur gegen Geld, ne?
Ja, oder eine werbefinanzierte Version, glaube ich. Aber dann gab es halt irgendwie auch aus dem Internet irgendwelche
Nummern. Aber so richtig warm geworden bin ich mit dem auch nicht.
Nee.
Ja, Opera hatte eine Weile das, was der Mozilla dann später ist, dazu schob, nämlich dieses Tab-Browsing.
Ja, stimmt.
Also, dass du nicht unterschiedliche Webseiten eigentlich aufmachen musst und zwischen den Seiten hin und her prökelst, sondern alle diese Seiten als Tabs auf deinem Desktop hast.
So, ja, genau. Ja, so war das. So, okay, jetzt haben wir also schon mal so ein paar Browser genannt. Wir haben jetzt den Internet Explorer, wir haben den Firefox, der irgendwie in der ersten Version zwar schon deutlich besser als Mozilla war, aber immer noch kränkelte, so instabil war und Probleme hatte. Dann, ja, gucken wir mal hier, wann kam denn hier Firefox überhaupt auf den Schirm?
2003 sowas?
2002,
ne?
Ist er gelauncht. So, ach ja, siehst du mal, hier Opera hatte ja auch noch die EE-Engine zeitweise drin, ja.
Also,
die hatten ja noch nicht mal, also die hatten, was heißt noch nicht mal, aber die hatten nicht ihre eigene Engine, sondern haben auch die Internet Explorer Engine benutzt.
So. Also Engine im Sinne von Rendering, also Grafik.
Das, was das Dokument zusammenbaut, genau.
Genau.
So, und jetzt können wir mal einen Schnitt machen, weil jetzt geht's halt los irgendwie nicht irgendwie, also natürlich gibt's immer mehr Browser, ja, aber dann gab's jetzt auch immer mehr Technologien, die in die Browser reinwanderten.
Dann lass uns doch den Schnitt wieder folgendermaßen machen. Ich spiele Musik, wir machen nochmal ein kurzes Update in Sachen Fußball, was da gerade los ist, ob die alle feiern oder Spaß haben, was auch immer. Und danach reden wir über weitere Dinge in Sachen Browsern im Chaosradio.
Genau.
Teil 136.
Und ihr könnt auch anrufen.
Hier, Fritz.
Sogar.
Die Nummer müsstest du mittlerweile kennen, oder?
Nee, sag du mal an.
0331
Fehler mache.
70 97 110.
Would you come with me? Can't close the door. This breath is wishes. And it got me for sure. Don't look inside. Millions before. You might walk and dig.
side, like broken's before. You might walk in there, just closing the door. Say, how are you?
Sascha Link aus Berlin alias Apparat gemeinsam mit Russ O'Hara, Hailing from the Edge.
Fritz,
Fußball-EM.
Aktuell.
Hi, 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 hi. Und es sah ja fast so aus, als ob wir in eine Verlängerung reinschlittern, aber dann in den wirklich allerletzten Sekunden schoss Philipp Lahm das 3:2 und damit steht Deutschland im Finale der Fußball-Europameisterschaft auf der Fanmeile in Berlin am 17. Juni, wo über 400.000 Leute sein sollen, ist er unser Reporter Philipp Burger. Hallo Philipp. Es war ja wirklich extrem knapp, es stand 2:2 und Philipp Lahm schießt in den letzten Sekunden kurz vor der Verlängerung noch ein Tor. Wie war dann die Stimmung bei euch?
Ja, und da wir mit dem Wetter ja auch Glück gehabt haben, die Stimmung hier ist bombastisch gewesen. Konkret stehe ich am Großen Stern, am Kreisel, bei der Goldelse. Hier strömen jetzt Zehntausende, naja, du hast 400.000 insgesamt gesagt, es gibt ja noch den einen oder anderen Ausgang, aber hier wirklich tausende Leute laufen an mir vorbei, wenige Türken. Also eigentlich konkret nur Schwarz-Rot-Gold zu sehen. Eine coole Aktion gab es hier auf der Fanmeile. Da wurden so schwarz-rot-goldene Irokesen von oben von den bevölkerten Wagen ins Publikum geworfen. Jetzt haben alle Leute eine neue Frisur, die jetzt nach Hause gehen. Die Stimmung absolut friedlich. Die letzten 5 Minuten waren natürlich schweinepackend, als die Türken dann noch das 2:2 reingedonnert haben. Und da war die Stimmung ein bisschen am Boden, da wurde gepfiffen. Dann fiel das Bild auch ein paar Mal noch aus. Ich weiß nicht, ob ihr die Störung...
Nee, wir hatten es auch, glaube ich, 3 Bildausfälle.
Ja, es gab immer mal wieder Bildausfälle. Also es gab gellende Pfeifkonzerte, aber bis auf die üblichen Rangeleien, alles total friedlich. Es hielten sich wildfremde Leute in den Armen, stießen an, knutschten sich, wickelten sich in die deutschen Fahnenlein. Ich habe sogar Leute, die Nationalhymne singen gehört.
Aber wenn du hinter dir höre Krankenwagen und du hast gerade gesagt, die üblichen Rangeleien, ist es friedlich bei euch?
Ja, man hört natürlich Scherbengeklirre, es gibt auch Mörder, die durch die Gegend geschossen werden, Raketenschüsse. Ich denke mal, bei 400.000 Besuchern, da ist ein bisschen Schwund ganz normal. Aber es sind wirklich wenige Wagen mit Kranken, mit Blaulicht, die hier langfahren. Also ich glaube, das sind die üblichen Schwächeanfälle oder Alkoholvergiftung.
Alle klar, also wir fassen zusammen, eine großartige Fußballparty in Basel, eine schicke Party in Berlin auf der Fanmeile. Philipp Burger, vielen Dank.
Bitteschön.
Tschüss, und wenn was ist, meldest du dich, ne?
Ja, ich gehe jetzt zum Kudamm und hör mir da den Autokorso an.
Sag Bescheid, was am Kudamm ist, melde dich, wenn du da bist, dann hören wir gerne nochmal rein. Danke.
Tschüss.
23 Uhr.
Fritz.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Letzter Mittwoch im Monat, Chaos Radio Teil 136 mit Huckel, mit Frank, mein Name ist Jakob Kranz. Ihr seid eingeladen anzurufen und mitzureden. Heute ist das Thema Browser. Wir haben schon angefangen ganz im Urschleim, was macht ein Browser eigentlich? Wie kommt der Browser mit dem Server dazu, sich eine Webseite zu bauen? Dann hatte Huckel eben eine höchst interessante Exkursion in die Geschichte der Browser. Wir waren jetzt zum Schluss bei Mozilla und wollten jetzt eigentlich weitermachen im Text. Und Huckel, hier ist deine Fläche, hau rein.
Eigentlich können wir jetzt so ein bisschen schon fast anfangen.
Du merkst, mir ist das Stichwort entfallen.
Ja. Über die ganzen, das waren die Browser-Technologien.
Technologie war das Wort, ganz genau.
Genau, okay. So die ganzen Disco-Features mit irgendwie Web 2.0 und Interaktion.
Ja, erstmal Web 1.0.
Erstmal Web 1.0, okay.
Dann ganz mal. Langsam. Ja, also irgendwie ein Stichwort haben wir noch vergessen zu erwähnen, das ist das W3C. Das, was heißt denn das ausgesprochen?
World Wide Web Consortium, also W3 für dreimal W, World Wide Web Consortium.
Ja, stimmt, genau. Ja, und die, die gab es auch schon relativ früh in der Geschichte des Webs und die waren eigentlich die, die sozusagen die Standards, ja, die die Browser implementieren, um so eine Webseite anzuzeigen, vorgegeben haben. So, Internet Explorer haben wir schon gesagt, der war da ein bisschen besser in der Implementation dieser Vorgaben. Netscape hat so gesagt, ach, nee, wir wollen jetzt irgendwie andere Sachen einbauen, das ist jetzt uns zu langweilig, was das W3C uns vorschlägt, ja. Und da gab es sozusagen diese Schere. Und irgendwie ab Firefox könnte man fast so sagen, ging es dann wieder darum, doch jetzt mal diese Webstandards enger zu verfolgen und sie richtig zu implementieren, weil nämlich davor gab es ja auch noch die Phase, wo auf so einer Webseite immer stand, diese Seite kann am besten mit Internet Explorer angeschaut werden oder mit Netscape Navigator, das daran lag, dass eben Netscape das implementiert hat, Internet Explorer ein bisschen Standards, aber ein bisschen auch eigene Sachen und ja, du konntest halt keine Seite für beide bauen oder nur unter extrem großem Aufwand. So, und dann bei Firefox ging es halt darum, nicht nur Open Source, wir entwickeln zusammen Browser, sondern wir machen jetzt auch Webstandards, weil Webstandards sind gut. Wir kümmern uns jetzt mal darum, dass alle Seiten auf beiden Browsern oder auf allen Browsern gleich aussehen. So, und dann ging es halt los. Dann als erstes hier Cascading Style Sheets, also was auch Mozilla schon konnte, aber dann bei Firefox auch erst so richtig wieder weiterverfolgt wurde. Das war sozusagen die erste große neue Technologie, die dann dazu geführt hat, dass Webseiten auf einmal viel, viel hübscher aussehen. Also man erinnert sich ja auch echt mit Grauen, also wenn man das Webarchive, kennst du übrigens das Webarchive?
Ja klar.
Ja, genau. Also die, die es nicht kennen, webarchive.org, da könnt ihr von eurer Lieblingsseite mal gucken, wie die 1995 so aussah.
Ey, da könnt ihr mal gucken, wie fritz.de 1999 aussah. Wirklich sehr
amüsant. Ich weiß auch noch, dass Fritz am Anfang ganz stolz drauf war, dass sie jetzt auch CSS machen.
Ja, ja.
Und die Seite sah auch total bunt aus. Ich habe auch am Anfang...
Da gab es Preise dafür. Wir haben Preise abgesandt dafür ohne Ende.
Ja. Dass die Seite so schön bunt ist, ja.
Ja, die war nicht nur bunt, da gab es einen großen Button, da stand drauf, musste klicken. Und wenn man, wenn man musste klicken, dann kam man weiter. Die war der Knaller.
Ja. Nee, aber ich glaube, man kann schon so sagen, dass also mit dem Firefox dann auch so eine neue Ära wieder eingeleitet wurde. Also am Anfang haben alle versucht, sich möglichst abzusetzen und möglichst tolle, viele eigene Sachen zu machen. Und irgendwie gab es dann auch so eine Trendwende, dass dann gesagt hat, okay, wir wollen jetzt wirklich möglichst wieder standardkonform zu sein. Zumindest beim, oder auch beim Internet Explorer ist ja wenigstens ein bisschen auch zu beobachten, dass sie da auch wieder in die Richtung gehen.
Ja, am Anfang waren sie da aber ganz sportlich dabei. Also sie haben auch CSS 2.0, also die zweite Version des Standards, eigentlich gleich mit implementiert. Ja, und was halt da anders war, also vorher, wie gesagt, im Webarchive könnt ihr gucken, wie die Seiten früher aussahen. Das war dann ohne CSS und mit CSS war es auf einmal irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber wenn man mit CSS Webseiten gemacht hat, sahen die auf einmal schöner aus. Weil man sich vielleicht viel bewusster Gedanken darüber gemacht hat, wie man das jetzt gestalten möchte, so. Ja, weil man irgendwie gesagt hat, so, ich parametrisiere jetzt meine Gestaltung in irgendwelchen Werten und irgendwie könnte man da viel schöner rumspielen als jetzt im Editor mit what you see is what you get irgendwie. Also
man, der Visivik, genau.
Ja, irgendwie man saß da damals im Editor und wollte dann ein Bild zentrieren oder sonst was und der Editor hat immer was anderes gemacht. Die Seite sah immer anders aus, als man sie eigentlich haben wollte. Ja. Und mit CSS hatte man dann wieder so mehr feingranulierte Kontrolle darüber, wie die Seite aussehen sollte. Und das haben echt auch viele zum Anlass genommen, so das Web erstmal wieder auf eine neue Stufe zu tragen. Nämlich erstens sahen die Seiten hübscher aus und zweitens war das halt mit diesen Standardkonformitäten irgendwie alles viel sauberer und aufgeräumter. Ja, also das war irgendwie, das war ein großer Schritt, weil irgendwie, ja, da sind auf einmal die Webdesigner aufgesprungen und haben irgendwie gesagt, ja, und jetzt geht's los. Und
wir vor allem jetzt gibt's ja auch endlich mal was zu designen. Vorher ja, war genau. Das ja alles, da konnte man halt irgendwie die Schrift grün machen und den Button ja, genau. Blau und so. Aber so viel war da ja noch gar nicht. Wo kommt eigentlich das Cascading von Stylesheet her, weißt du das?
Naja, das ist im Prinzip, also XML oder XHTML oder HTML ist ja auch schon ineinander cascaded, also es sind ja so ja. Schachtelungen, ne? Und dieses CSS macht im Prinzip, operiert ja auf diesen Verschachtelungen. Also du kannst halt nicht nur auf diesen verschachtelten Elementen deinen Style definieren, sondern du kannst halt auch, sagen wir mal, du machst eine Headline rot, ja, und in der Headline ist jetzt aber noch irgendwas anderes und dann kannst du sagen, ja, das da drin soll jetzt auch rot sein und es erbt so die Gestaltung von oben und von unten. Du kannst es ineinander stecken und es ist halt so, also ein bisschen verschachtelt.
Sieht schicker aus.
Ja, du kannst einfach, du hast schon sehr große Möglichkeiten irgendwie mit bestimmten, ja, wie soll man das sagen? Also im Prinzip funktioniert ja CSS so, man sagt irgendwie, das Element H4 soll jetzt grün sein. So, und jetzt kann man eben nicht nur sagen, das Element H4, sondern man kann auch sagen, alle Elemente H4, die in einer Liste drin sind, die in einem Paragraph drin sind. Und dann verschachtelst du sozusagen deine Selektoren und Statements und kannst die so ineinander mischen. Also es, ja, so würde ich jetzt dieses Cascading da drin erklären. Ist wahrscheinlich, wenn man auf Wikipedia nachguckt, noch irgendwie ein bisschen toller beschrieben, aber ja.
Genau, und wenn ihr mal selber schauen wollt bei eurer Lieblingswebseite, wie die aussieht, das sind in der Regel Dateien, die hinten auf .css enden für Cascading Style Sheets. Und die sind, können aber auch im HTML-Quelltext in der Seite mit direkt eingebunden sein. Man kann auch diese Styles pro Element setzen. In der Regel ist es aber gerade bei komplexen Webseiten, ist es eben eine externe Datei, die dann von der Webseite mit eingebunden wird. Und ja, da, dann zeigt ihr dahin, die könnt ihr aber auch einfach runterladen im Browser, die mir einfach die den Dateinamen oder sowas mit Copy and Paste dann oben in die Adresszeile eingibt. Also nur mal so als Tipp, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich eh schon.
So, und beim, jetzt kann ich nochmal so ein bisschen von mir erzählen. Also ich war ja auch relativ früh online mit so Modem-Verlängerungskabel quer durchs Wohnzimmer gespannt und so weiter. Und im Internet sein war ja total der heiße Scheiß. Und natürlich habe ich auch My First Homepage gemacht, so auch mit so einem WYSIWYG-Editor. Und danach, als es so mit dem Browserkrieg losging und man sich nicht mehr darauf verlassen konnte, dass seine Seite in beiden Browsern gleich aussah, habe ich zum Beispiel ein bisschen Lust am Web verloren und habe dann eher so wieder klassische Print-Sachen gemacht. Bis dann halt eben diese Cascading Style Sheets kam und mir irgendjemand mal gezeigt hat, guck mal, das muss jetzt alles gar nicht mehr so schlimm sein, das geht jetzt. Ja, so. Es gab auch so einen Punkt, wo irgendwie Internet Explorer 6 und Firefox so tatsächlich annähernd ähnliche Ergebnisse geliefert haben. Und das war dann wieder
toll. Wo man nicht mehr für jeden Browser eine separate Version basteln musste,
ja,
im weitesten
Sinne. Genau, also es gab so diese gefühlte Phase, wo das gleich war, ja, dieser Gleichstand. Und wie gesagt, wie ich gerade schon gemeint habe, da ging so das Web irgendwie so richtig nochmal ab. Dann haben irgendwie Leute, Gestalter sich damit auseinandergesetzt und haben einfach verdammt hübsche und auch tolle Webseiten gemacht. Und es hat dafür gesorgt, dass irgendwie so große Firmen und ja, also vor allen Dingen große Firmen und sonst wer irgendwie meinen, ja, wir brauchen jetzt auch eine Webpräsenz. Wir müssen da rein, das ist irgendwie total hip. Die Leute gehen da voll ab. Irgendwie, wir brauchen jetzt eine Webpräsenz. So, und das war dann auch so die Zeit für New Economy 1.0. Irgendwie Pixelpark, vielleicht kennt ja einer, der eine oder andere die Firma. Die haben dann so für eine Webpräsenz einfach Millionenbeträge.
Die haben so Geld verbrannt, ja.
Ja, und das war halt so dieser erste große Schub im Web. Irgendwie jede Firma wollte da rein und wollte eine Webpräsenz und zeigen, wir sind modern, wir sind hip, wir können eine schöne Webseite machen, und sie haben einfach Millionen verbrannt dafür. So, das war für mich eigentlich Web 1.0. Alles davor war so, ja, für technisch Interessierte die Entwicklungsphase, möchte ich mal sagen.
Für den Nerd an sich und als solchen.
Ja, also genau. Also ich hatte nicht viele Freunde, die online waren. Also wenn ich irgendjemand erzählt habe, ich habe eine Homepage so 1996, so, dann ja, kann ich mir aber nicht angucken. Ich habe kein Internet.
Ist schön. Kommst du jetzt runter?
Ja, genau so. Irgendwie na, so war das dann schon. Ja, und dann dann ist erstmal eine Zeit lang auch wieder nichts passiert. So dann war dieser Stand so, und dann können wir so
Flash kam dann irgendwann noch dazu. Ne?
Ah, Flash.
Oh ja, Flash. Genau. Flash war schon eine Weile ganz, ganz modern.
In unseren Aufzählungen vor der Sendung habe ich auch eine Sache vergessen, eine Webtechnologie, die schon ziemlich von Anfang an dabei war, die aber irgendwie keiner mehr auf dem Radar hat. Java. Könnt ihr euch erinnern, als Java rauskam, so Java-Applets im Browser? Das war doch das heißeste seit geschnitten Brot irgendwie, die Idee jetzt, irgendwelche Java-Applikationen im Browser ausführen zu können. Also auf einer Webseite sogar, also irgendwie, was weiß ich, was gab's denn da irgendwie? Irgendwelche simplen Demos gab's.
Also
ja,
meistens haben die Leute nur irgendwelche dynamischen Menüs gemacht oder irgendwelche total sinnlosen, ja, Sachen auf der Webseite.
Du bist mit einer Maus über irgendein Menü und es wurde groß und klein und aber änderte ja die Farbe und so.
Ja, aber Java war tatsächlich recht früh dabei, und das war irgendwie, als Java rauskam, war eh ein Hype, ne? Und dann irgendwie noch Applets in der Webseite. Krasses Zeug, aber heute benutzt keine Sau.
Das war ja dann auch, glaube ich, einer der großen Killer, in Anführungszeichen, für den Internet Explorer, weil die kein Java dabei hatten, ne?
Ja. Aus
Lizenzgründen damals noch.
Ja, und ich glaube, die mochten damals dann noch nicht so richtig. Also machen sie ja bis heute nicht, aber genau. Naja, anyway.
Flash
war dann die nächste Sache. Und da fängt es jetzt so an, ne? Da geht es jetzt so in die Breite von Webtechnologien. Also wir hatten CSS für Aussehen machen und alles schick. So, dann hatten wir JavaScript, das gab es auch schon relativ früh, zwar in unterschiedlichen Versionen in den jeweiligen Browsern, aber man konnte damit schon so, ja, Text blinken lassen und so Kleinigkeiten machen, ja. So, und dann kam noch dieses Flash hinzu, und das war halt sozusagen wie so ein eigenes Programm im Browser nochmal drin. Also, weil das Flash hatte überhaupt nichts mit der HTML-Seite zu tun, außer dass es da drauf war. Aber um diesen Flash-Film abzuspielen oder anzuzeigen, war irgendwie komplett andere Software eigentlich im Spiel, nämlich dieses Flash-Plugin. So, und da waren jetzt auf einmal wieder ganz andere Möglichkeiten. Stimmt, dann gab es nämlich die Phase, wo jeder seine Webseite in Flash gemacht hat. Mhm. Was für ein...
Und die langsamen Internetverbindungen sind kollabiert, ja, weil sie irgendwelche bescheuerten Blinky-Blinky... Dinger laden mussten.
Genau. So, und dann ging es halt los, so Flash. Okay, dann konnte man eine Grafik machen, die man so in HTML nicht machen konnte. Man konnte sie animieren. Ab einem bestimmten Punkt konnte man sie skripten. Also, falls der eine oder andere es noch kennt, so Director von Macromedia war sozusagen der Vorläufer von Flash, könnte man sagen. Und da waren dann auf einmal ganz neue interaktive Konzepte möglich. Also das war auch so der Punkt, wo man dann tatsächlich so mit der Webseite so ein bisschen mehr noch interagieren konnte. Also irgendwie Buttons drücken ist das eine, aber so ja Animationen sehen, ausführen, auslösen, Sounds abspielen und solche Geschichten.
Ich glaube, das große Marketing-Argument war damals einfach, es sieht überall gleich aus, ja. Weil eben der Browser nicht mehr irgendwie das Entscheidende ist, sondern diese Software, die Sachen anzeigt. Und auf der anderen Seite war es aber eben wieder so, dass Flash damals zumindest nur für Windows verfügbar war.
Mac auch.
Mac dann auch irgendwann, genau. Ja. Und aber natürlich die ganzen Unix-Systeme sind dann außen vor geblieben, so die.
Genau, also das ist auch übrigens durchaus eine wichtige Entwicklung, dass so der Unix-Baum der Computerwelt einfach so einen Teil vom Internet gar nicht sehen konnte. So Flash-Plugins für Unix-Browser gab es einfach nicht. Gibt's bis heute nicht richtig. Also wenn auf dem Linux heutzutage Ubuntu irgendwie eine Seite mit Flash, zum Beispiel Adobe.com ist ein gutes Beispiel, da liegt der Flash-Film immer über der Seite selber. Also du kannst nicht aufs Menü klicken, es ist das HTML-Menü, weil das Flash einfach immer drüber liegt.
Du hast ein schönes Bild benutzt, du hast gesagt, die Hälfte der User kann das kann ein Stückchen vom Internet gar nicht sehen.
Ja.
Die wissen gar nicht, dass es das gibt. Ein schönes Bild auf jeden Fall.
Ja. Die sind auf jeden Fall außen vor.
Wenn wir heute uns in einer Welt bewegen, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber wo der Browser mehrere Unterschiede, also nicht mehr nur eine Webseite anzeigen kann und Sachen animieren kann oder so, sondern mir gleichzeitig auch noch einen Wetterbericht gibt automatisch, also kleine Widgets mit einbauen kann und so. Wo geht denn das noch hin? Was wird denn der Browser irgendwann alles können? Gibt es da schon so einen Ausblick?
Also vielleicht noch ein ganz kurzer Einwurf.
Oder lass uns den Gedanken für nachher noch irgendwie aufheben.
Es gab nämlich noch eine ganz bizarre Technologie, nennt sich Active Desktop. Active Desktop, genau. Schon. Von da erstmals eingeführt mit Windows 98. Wo man die Idee hatte, hey, HTML ist ja total toll und wir bauen jetzt mal diesen ganzen Desktop irgendwie in HTML. Das heißt also sozusagen meine ganzen Explorer-Fenster und alles waren dann irgendwie eine Webseite, das war die Idee. Ist man aber ziemlich schnell wieder von abgekommen, weil es irgendwie alles überhaupt nicht performt hat und langsam war. Und es war immer so eine komische Unsitte, die damals irgendwie war. Und ich habe festgestellt gerade, dass teilweise immer noch Windows 2000 Installationen, die es ja immer noch mal gibt, auch diesen Active Desktop irgendwie aktiviert haben. Den muss man dann ganz schnell irgendwie erstmal deaktivieren, sonst ist das ganze System praktisch unbrauchbar, weil es irgendwie auch wahnsinnig Speicher frisst und letztendlich war es auch irgendwie eine riesige Sicherheitslücke, mehr oder weniger.
Ja, also war bei 95 tatsächlich schon als Feature verfügbar. Ja, okay, also Flash. Jetzt
wir können kurz eine Überlegemusik spielen.
Lass uns doch mal eine Überlegemusik spielen. Also es gibt da jetzt verschiedene Pfade, die wir beschreiten können. Hyperlinks folgen.
Welchen Weg werden die drei lustigen Herren von Chaos Radio gehen? Bleiben Sie dran. Chaos Radio auf Fritz 0331 70 97 110. Everlast, Delon und Dalcon, Chaos Radio auf Fritz. Gab es gerade eine Anfrage, wie ist es eigentlich mit Leuten, die in der Schule jetzt immer noch Java lernen und sich damit beschäftigen? Ihr habt doch gerade gesagt, Java ist eigentlich total Web 1.0 und es braucht keiner mehr. Huckel, kannst du das mal gerade rücken?
Naja, also man benutzt halt Java nicht mehr, um Java-Applets auf eine Seite zu tun, aber Java benutzt man sehr wohl, um sozusagen das, was auf dem Webserver passiert, um so eine Webseite zu generieren. Da wird das sehr stark und viel und oft benutzt. Also große Anwendungen, Web-Anwendungen, die wirklich komplexe Sachverhalte abbilden und für große Firmen sind, die basieren hinter der Tür sozusagen auf Java und wirklich sehr weit verbreitet und das ist auch kein stehendes oder keine stehende Entwicklung, das geht immer weiter und das kann überhaupt nicht schaden, sich da mit Java auszukennen, weil es gibt genauso wie es für Frontend-Entwickler gibt, also für HTML und CSS und JavaScript, gibt es genauso einen großen Markt für Leute, die mit Java Web-Anwendungen entwickeln können.
Also wenn ihr gerade im Informatikkurs oder wo auch immer in der Schule Java lernt und gehofft habt, ihr könnt ab morgen sagen, wir kommen nicht mehr, weil es braucht man nicht mehr. Nix ist, ihr müsst leider länger bleiben, aber ihr könnt es dann irgendwann auf jeden Fall noch benutzen.
Genau, und wo wir gerade noch bei den Fragen sind, ich habe ja auch noch zwei Fragen per Mail bekommen, wo ich nochmal ganz kurz was zu sagen will. Das eine ist eine Frage nach den Randgruppenbrowsern, also diesen kleineren Sachen, kleinere Projekte, irgendwelche Ableger von den großen Browsern, ob wir da was zu sagen können oder eben ganz neue. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht, ob es so großartige Projekte von Rendering Engines, also die Teile des Browsers sind, die Darstellung machen, außer jetzt den üblichen Verdächtigen
WebKit. Naja, also es gibt die meisten kleineren Projekte nehmen einfach die Open Source Engines von Firefox oder von Safari oder von Opera, falls die jetzt mittlerweile Open Source ist, und machen einfach nur eine eigene Oberfläche drüber und sparen vielleicht ein paar Features. Also ich würde da sagen, geht einfach auf die Wikipedia-Liste aller Webbrowser. Ich hatte die schon offen, die ist wirklich ellenlang und da gibt es auch also Vergleichsgrafiken. Lest euch das durch. Also ich persönlich benutze zum Beispiel Safari und Firefox in regelmäßigem Wechsel und das reicht. Ich brauche jetzt nicht 3 Gazillionen Browser und die tun ihren Job gut genug für mich. Und wenn jemand... Aber
im Endeffekt muss jeder selber entscheiden, genau, für die Anwendung, die ihr braucht, was ihr da habt, ausprobieren und dann sagen, ja oder nee.
Genau.
Genau, die andere Sache war noch eine Frage, ist eigentlich fast ein bisschen was für später, aber ich mache es trotzdem schon mal, wo wir schon dabei sind. Der Daniel hat nachgefragt, es gibt so Plugins für den Browser, womit man zum Beispiel direkt von YouTube oder anderen Video-Webseiten direkt sozusagen die Videos runterrippen kann, also direkt von da runterladen kann. Und das wäre irgendwie in den AGBs nicht so vorgesehen, ob man sich da irgendwie strafbar macht oder so. Das ist aber also strafbar sowieso nicht in dem Sinne, also im strafrechtlichen Sinne nach dem deutschen Recht, sondern es sind halt, wenn dann höchstens ein Verstoß gegen die AGBs, aber wenn er die irgendwie gar nicht ordentlich akzeptiert hat oder so, irgendwie bestätigt hat mit dem Klick oder so, dann ist das eigentlich auch problemlos. Also das könnte auf jeden Fall sorgenfrei benutzen. So.
Gut, genau. Der letzte Stichpunkt, in Sachen Technologie, wir haben ja über CSS und Java und Flash und so gesprochen, war auch Web 1.0, was ganz schön war. Da kommt dann garantiert jetzt Web 2.0.
Genau, das reißen wir eigentlich auch mal ganz kurz ab, weil das würde die Sendung problemlos noch füllen. Und
also Web 2.0 ganz kurz zusammengefasst, nicht nur der User kommuniziert, gibt Sachen in seinen Rechner ein, sondern es gibt eine Interaktion. Und MySpace verdient viel Geld und alle wollen das machen.
Naja, also der Gedanke bei Web 2.0 ist, also viele verbinden das mit technologischen Entwicklungen, nämlich diesem Ajax, diesen asynchronen
JavaScript,
das können wir auch kurz nochmal ansprechen, aber eigentlich ist der Gedanke weg von einfach nur Webseiten, wo man irgendwie Informationen liest, hin zu kollaborativen Webseiten, also Online-Communities, irgendwie wir sharen Sachen, wir tun unser Wissen ins Netz und wir machen das möglichst so gut, dass irgendwie das erstens maschinenlesbar ist, ja, also dass es sozusagen auch in andere Webseiten problemlos integriert werden kann, dass Programme das runterziehen können, verstehen können, damit die Suchmaschinen das parsen können und so weiter. Also das ist eher so ein, das Web so semantisch zusammenweben, ja, also irgendwie wenn sich Google eine Seite anguckt, weiß es halt, okay, hier ist eine Überschrift, da ist ein Paragraph und so weiter. Das ist ja eh schon bekannt, aber das eben noch verknüpft mit, wir tun jetzt all unser Wissen rein, damit es auch irgendwas zum Suchen überhaupt gibt. Also Wikipedia ist erstens das beste Beispiel für Hypertext, also dieses klassische, wir verlinken Seiten, und zum anderen eben gemeinsames Wissen einfach ins Netz zu tun. So.
Und auch ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht alles glauben sollte, was im Internet steht, weil nur wenn 5000 Leute sagen, Weihnachten ist am 28. August, heißt das noch lange nicht, dass das wirklich stimmt.
Dafür gibt's ja Google Fight.
Wobei das mit dem semantischen Web, das kann man, oder das geht ja eigentlich noch ein bisschen weiter. Also die Idee ist, dass man den Informationen jeweils eben noch diesen semantischen Kontext gibt. Und da sind wir, glaube ich, aber noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Also dieses Querverlinken ist das eine, was bei Wikipedia passiert, aber dieses eigentlich wirkliche, im wirklichen Sinne semantische Web, das ist, glaube ich, noch Zukunftsmusik. Und die Frage ist auch, ob da wirklich so ein echtes Interesse dran besteht, das zu machen, weil es einfach ein riesiger Aufwand wäre.
Aber diese Verstrickung findet schon krass statt. Also wenn du in deinem Blog was schreibst, das ist erstens eine Minute später schon bei Google. Also habe ich gestern erst wieder gehabt, Blogpost geschrieben, danach gegoogelt, war Peng sofort drin. Genauso irgendwie bei anderen Suchmaschinen. Also dieses, ich stelle eine Information ins Netz und die Information, als ich gerade was reingeschrieben habe, verteilt sich auf verschiedenste Orte und wird einfach irgendwo announced. So. Und irgendwelche Leute gucken halt drauf und irgendwie hast du Minuten später einen Kommentar im Blog. Das war einfach vorher nicht so. Also dieses vernetzte...
Wobei da sicherlich auch zu bedenken ist, dass die Internetzugänge wesentlich einfacher geworden sind und schneller geworden sind und es ist einfacher, an den unterschiedlichsten Orten online zu gehen. Du musst nicht mehr irgendwie nach Hause dein Modem einschalten und so, sondern du bist einfach online. Und dadurch kriegen es natürlich viele Leute viel schneller mit, dadurch kommen die Comments schneller.
Klar, aber es ist halt trotzdem irgendwie, es wird halt überall aggregiert bekannt gemacht, RSS und der ganze Kram. Also wie gesagt, auch da ein Verweis einfach auf die Wikipedia Web 2.0. Da steht schon dieser semantische oder dieser gemeinschaftliche Gedanke im Vordergrund und der wird auch durchaus getragen durch dieses AJAX. Das heißt, man klickt auf einen Link und kommt nicht zu einer anderen Seite, sondern im Hintergrund. Die Seite bleibt einfach auf dem Browser, lädt der Browser so von irgendeinem Server neue Informationen und lädt die einfach in die bestehende Seite gerade mit rein.
Dynamisches HTML ist da auch ein
dynamisches Buzzword HTML, für. Das heißt, früher wurde die Seite reingeladen, da war sie, da ist nichts weiter damit passiert und jetzt lädst du eine Webseite und dann klickst du auf den Link und auf einmal baut sich die Webseite um, neue Elemente erscheinen, die Farbe ändert sich, was auch immer.
Genau, das ist eigentlich eine Errungenschaft von JavaScript, wo ich also entsprechend einen kleinen Programmcode in die Webseite einbauen kann, dass wenn dies und jenes passiert, dann soll sich die Seite in sich selbst verändern. So, also die Inhalte.
AJAX kommt auch von Microsoft, ne? Das ist auch tatsächlich ActiveX irgendwie, dieses AJAX wurde von Microsoft erdacht und das haben dann, das war kein Webstandard, das haben dann einfach die anderen Browser selber noch mit implementiert und irgendwann wurde es dann Webstandard.
Es gibt ja noch zwei große Stichworte, um die wir in dieser Sendung gerne noch rumsegeln würden. Das eine sind selbstverständlich die Sicherheitslücken, die immer wieder auftauchen, wenn es um die Frage geht, welchen Browser benutzt man jetzt und wenn alle Leute sagen, Internet Explorer ist böse, 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 böse. Und zum anderen geht es um Browser, Webbrowser-basierte Anwendungen, die man also da mit dem Browser benutzen kann. Was wird in Zukunft mit dem Browser passieren? Was wird da alles möglich sein? Schaffen wir das jetzt noch in den gut 3 Minuten vor Nachrichten oder wollen wir nach den Nachrichten?
Also zumindest zu den Sicherheitslücken können wir mit einem Mythos aufräumen, nämlich, dass Open-Source-Software generell sicher ist oder sicherer ist. Das ist, glaube ich, mal ein ganz, ganz großer Mythos, weil diese Dinge einfach mittlerweile so komplex geworden sind, dass freiwillige Entwicklerteams, selbst wahrscheinlich bezahlte Entwicklerteams, nicht mal ebenso die ganzen Sicherheitsprobleme überblicken können. So, da entsteht einfach viel Code und es ist völlig normal und auch jetzt nicht übermäßig verwerflich, dass es auch mal Sicherheitslücken gibt. Das Entscheidende ist, wie wird mit den Sicherheitslücken umgegangen und wie viele Leute gucken darauf. Und da ist es jetzt so eine Philosophie-Sache, ob man sagt, okay, es ist macht eine Software sicherer, wenn da keiner außer dem Hersteller drauf guckt, oder macht es eine Software sicherer, wenn da ganz viele Leute drauf gucken, aber es ist eben nur dann, bringt auch wirklich noch was, wenn da Leute wirklich qualifiziert drauf gucken und dann auch entsprechende Sicherheitslücken melden.
Wie ist da deine persönliche Meinung dazu?
Also ich finde es schon sympathisch, wenn man offen und ehrlich mit den Sachen umgeht, wenn dann einmal im Monat so ein großes Patch-Paket kommt und sagt, wir haben jetzt ein paar Sicherheitslücken beseitigt. Mhm. So, dann kann einerseits schön sein, andererseits beruhigend, andererseits finde ich es persönlich aber angenehmer, wenn ich weiß, okay, da ist ein Sicherheitsproblem. Ich traue mir das zu beurteilen, ob das jetzt wirklich mich persönlich betrifft, wie ich mich möglicherweise verhalten kann, was ich tun kann, um den Browser sicher zu benutzen, bis das nächste Update da ist, bis der Sicherheitslücke behoben ist. Das ist aber wirklich so eine Sache, wie man seinen Computer benutzt und seine Software benutzt. Also ob man sagt, da ist mir egal, macht das irgendwie ganz. Oder ich habe jetzt den Anspruch, auch zu verstehen, was da so ungefähr passiert.
Also von der Geschwindigkeit, wie da Sicherheitslücken behoben werden, nehmen sie sich eigentlich auch nicht so richtig viel. Also auch Microsoft patcht schon relativ zeitnah die Sicherheitslücken. Also man kennt das ja vielleicht als Windows-Benutzer, dass da alle 3 Tage irgendwie ein Internet Explorer Sicherheitsupdate kommt. Und die Open-Source-Leute, die sind da natürlich auch schnell dabei. Also da hat man jetzt nicht so einen Vorteil zwischen Open-Source oder proprietären Softwaren. Das ist einfach wirklich, ja, also bei Open-Source hat man so als computeraffiner Mensch eigentlich immer so ein besseres Gefühl, so man, die Jungs kämpfen da, ja, wenn man gerade so ein bisschen die Webtechnologien kennt und weiß, was die da für Schmerzen auf sich nehmen, um die Welt ein bisschen besser zu machen mit einem tollen Browser, dann unterstützt man das schon eher. Die sind halt auch bei den Webstandards in der Regel ein bisschen fleißiger dabei, also das ist dann auch noch.
Vielleicht nochmal, also generell zu Sicherheitsproblemen beim Browser, ich glaube, das größte Einfallstor ist wahrscheinlich JavaScript und auch irgendwelche Plugins.
Ja, der User ist erstmal das größte Einfallstor.
Okay, na klar.
Weil der Browser kann noch so tolle Sicherheitsmaßnahmen haben, wenn du auf den falschen Link klickst, dann klickst du auf den falschen Link, sondern da kann der Browser nichts machen. Ja.
Dann gibt es natürlich noch so ganz gezielte oder ganz unglückliche Kombinationen von, was hatten wir gerade, Internet Explorer und Safari. Was war das für eine Geschichte, dass Downloads automatisch auf dem Desktop abgelegt werden und der
Internet geöffnet werden auch noch gleich
am besten. Nee, geöffnet nicht, sondern der Internet Explorer lädt irgendwie Dateien vom Desktop, wenn sie entsprechend angewiesen. Was war das? Das war so eine ganz, ganz gruselige Kombination. Und da ist natürlich, da ist es jetzt egal, ob das irgendwie kommerzielle oder freie Software ist, bei so einer unglücklichen Kombination, das kann einem einfach dermaßen auf die Füße fallen. Und damit muss ich als Anwender auch rechnen. Das heißt, wenn ich mit dem Computer das Internet benutze, also egal, ob ich da jetzt Webbrowser oder E-Mail oder was auch immer mache, ich muss einfach verdammt aufpassen, sobald das Internet im Spiel ist.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte, genau. Nach den Nachrichten wollen wir drüber sprechen, über Anwendungen, die nicht mehr auf unserem PC installiert werden, sondern die dann im Browser laufen. Da gibt es so ganz tolle Sachen. Und Google hat irgendwie so eine ganze Office-Suite. Es gibt irgendwie Grafikprogramme, also Fotobearbeitung, Grafikprogramme. Was gibt es noch so? Klassiker?
Alles mögliche. Also ich könnte noch mal...
Das ist im weitesten Sinne die Variante, dass du von jedem Rechner der Welt arbeiten könntest, wenn du ein Passwort hast und dich auf irgendeine Webseite einloggst und nicht mehr die Programme auf deiner Festplatte mit dir rumträgst.
Genau, und da wollen wir mit euch auch drüber sprechen, ob ihr glaubt, dass das die Zukunft ist, ob das der richtige Weg ist oder ob das alles ist. Wie ist da eure Erfahrung mit der Bedienung von solchen Sachen? Benutzt ihr so eine Software? Findet ihr die total toll? Was ist da eure Empfehlung? Was nicht? Wie seht ihr das? Ist es der Weg der Zukunft oder glaubt ihr, dass es jetzt nur so ein kurzer Hype ist?
0331 70 97 110.
Wenn diese Jungs ein ganz, ganz besonderes Konzert in Berlin geben, sind wir natürlich dabei. Hey. Fritz präsentiert Nerd. Die MySpace Secret Show. NERD. Nerd. Kommenden Freitag ab 21 Uhr im Roten Salon der Volksbühne Berlin. Die MySpace Secret Show.
Mhm. Und was ist daran jetzt noch Secret?
Naja, jetzt eigentlich nicht mehr. Aber es heißt nun mal so.
Wenn ihr an die unkäuflichen Tickets für NERD kommen wollt,
einfach gut Fritz hören und
Fritzi
im Auge behalten.
Dann seid ihr mit ein bisschen Glück am Freitag dabei
und seht mit 299 anderen
ein ganz, ganz besonderes Konzert mit Nerd.
All the girls standing in the line for the bathroom.
Fritz.
Und das Nerdmann.
11:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Finale. Oh, mit Matthias Sachau.
Deutschland steht im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Das DFB-Team besiegte in Basel die Türkei mit 3:2. Die Tore für Deutschland schossen Schweinsteiger und Klose und in der 90. Minute war es Philipp Lahm, der den Siegtreffer erzielte. Nach dem Spiel blieb es bislang ruhig in Berlin und Brandenburg. An Deutschlands größter Fanmeile rund ums Brandenburger Tor in Berlin feierten 500.000 Fans friedlich. Weil der Kurfürstendamm mit einem Autokorso gerade vollständig überfüllt ist, hat die Polizei die Straße abgesperrt. Auch hier feiern türkische und deutsche Fans gemeinsam. Morgen Abend entscheidet sich im zweiten EM-Halbfinale, ob die Deutschen am Sonntag in Wien gegen Spanien oder Russland um den Titel spielen. Der Streit um die Wiederholung der Matheprüfung für den mittleren Schulabschluss an Berliner Schulen geht weiter. Bildungssenator Zöllner legte inzwischen ein Gutachten eines Wissenschaftlers der Humboldt-Universität vor, wonach die Aufgaben nicht schwerer waren als bei der ersten Klausur. Der Vorsitzende des Landeselternausschusses Schindler widersprach dem Gutachten und berief sich auf andere Experten. Unabhängig vom Streit hat Zöllner die Kriterien für das Bestehen der Klausur herabgesetzt. Jetzt bestehen die Schüler die Klausur schon mit 45 statt mit 50% der Punkten. Die Bundesregierung will mehr gegen die wachsende Zahl übergewichtiger Menschen in Deutschland tun. Jetzt soll es einen bundesweiten Aktionsplan für gesunde Ernährung und mehr Bewegung geben. Mit Kampagnen in öffentlichen Einrichtungen sollen ernährungsbedingte Krankheiten vermieden werden. Auch die Lebensmittelindustrie soll ihren Beitrag leisten und freiwillig auf Süßwarenwerbung verzichten, die sich an Kinder unter 12 Jahren richtet. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch kritisierte, die Pläne seien nicht ausreichend. Statt freiwilliger Vereinbarungen mit der Industrie müsse die Regierung verbindliche Regeln vorschreiben. Die Strafrechtsverschärfung für Neonazi-Kundgebungen ist verfassungsgemäß. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil entschieden. Damit bestätigten die Richter das Verbot einer Kundgebung zum Todestag des Hitler-Stellvertreters Hess im bayerischen Wunsiedel. Das dortige Landratsamt hatte 2005 eine geplante Veranstaltung verboten und sich dabei auf den verschärften Volksverhetzungsparagrafen bezogen. Danach macht sich strafbar, wer öffentlich die Würde der NS-Opfer verletzt oder nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft billigt.
Verkehr.
Machen wir erst das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen: Neuruppin 16 Grad, Cottbus, Wittenberge und Angermünde 18, Potsdam und Frankfurt 19 Grad und in Berlin 20 Grad momentan. In Richtung Lausitz gibt's heute Nacht noch gewittrigen Regen, der zieht später nach Osten ab. Die Temperaturen liegen nachts zwischen 12 und 16 Grad. Morgen ist es meist heiter, später kommen von Westen her wieder mehr Wolken dazu. Es bleibt aber meist trocken bei maximal 26 Grad.
Verkehr.
Ja, und natürlich Stadtverkehr Berlin. In der Innenstadt gibt's viele Behinderungen wegen des EM-Spiels Deutschland-Türkei. Wegen der Fanmeile ist die Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Großem Stern gesperrt. Außerdem geht auf dem Kuhdamm nichts mehr. Am besten das Auto stehen lassen und mit öffentlichen fahren. Ansonsten euch überall eine gute Fahrt.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Wir sind im Chaosradio Teil 136. Huckle ist hier, Frank ist hier, mein Name ist Jakob Kranz. Wir freuen uns über eure Anrufe, falls ihr nicht irgendwo im Stau steht auf dem Kuhdamm. Unter 0331 70 97 110. Wir reden nämlich über Browser. Wir hatten schon die Entwicklung vom Nichts zum Browser. Was macht der Browser mit dem Server, damit eine Webseite draus wird? Welche Technologien gibt's da? Und Frank ist eben ganz kurz auf die Sicherheitslücken eingegangen. Und natürlich müssen wir uns auf das kaprizieren, was mit dem Browser in Zukunft so möglich sein wird, mit webbasierten Browser-Anwendungen.
Genau.
Richtig? Ja. Richtig, das war ein Stichwort, wo wir stehen geblieben sind.
Ich wollte noch eine kurze Geschichte zu diesen Sicherheitsgeschichten erzählen. Und zwar mit diesen Communities, die wir auch kurz angesprochen hatten, ging es ja dann auch so los, so bei MySpace oder anderen, konnte man dann seine eigene Profilseite machen. Das heißt, es war jetzt schon der Punkt, wo es zu kompliziert war, selber im WYSIWYG-Editor eine Seite zusammen zu draggen. Und es war einfach viel einfacher, zu MySpace zu gehen und sagen, hier, das bin ich, ich bin im Internet und das höre ich für Musik und das sind meine Freunde. So, und dann haben die natürlich erlaubt, dass man seine Profilseite auch gestalterisch modifizieren kann, ne? Und man konnte auch JavaScript einbinden. Und was dann so passiert ist, ist, dass findige Hacker mit diesem JavaScript auf der Seite die Profildaten von anderen geklaut haben, also die Zugänge und die Profilseiten von anderen übernommen haben, mehr oder weniger. Natürlich hat sich dann MySpace gedacht, klar, dann verbieten wir jetzt JavaScript, ja. Und dann ist aber Folgendes passiert. Es gibt im Internet Explorer, also im 6er war das, glaube ich, gab es die Möglichkeit, in einem Stylesheet JavaScript zu inkludieren über so eine HTC-Files, keine Ahnung. Und die haben einfach den gleichen Hack nochmal für alle Internet Explorer-User gemacht, indem sie einfach das Style-Sheet genommen haben, um da das JavaScript zu inkluden. Und das ist auch nochmal so diese Brücke zum Anfang und so mittendrin. Du hast halt so viele Technologien und keiner kennt alle. Und es kann dann einfach passieren, du machst JavaScript aus und denkst dir, haha, jetzt ist alles sicher. Und dann findet jemand raus, dass Internet Explorer in seiner CSS-Implementation erlaubt, nochmal JavaScript nachzuladen und du hast das gleiche Problem wieder. Ja, das nur so als Anekdote am Rande. Also das ist Sicherheit im Netz gibt's einfach nicht.
Vielleicht nochmal ein ganz, ganz kurzer Hinweis, weil es also es ist hier im Wiki mit auf der Mitmachseite vom Chaos Radio erwähnt, unter wiki.chaosradio.ccc.de. Dass Barrierefreiheit natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort geworden ist, wo also mehr Behörden und wichtige Institutionen mittlerweile auch Internetauftritte haben und auch Dienste per Internet anbieten. Und da sind natürlich diese Style-Sheets auch ziemlich wertvoll, weil man einfach eine sehr einfache Basisversion der Webseite machen kann, die dann zum Beispiel auch mit so Braille-Lesegeräten ist, also wo man dann die Schrift ertasten kann. Mhm. und oder man kann einfach auf bestimmte kontrastreiche Darstellungen umschalten und sowas geht natürlich besonders gut mit CSS. So, insofern ist es also auch aus dem, also von dem Aspekt schon mal eine wichtige Neuerung gewesen.
Ja, aber das ist genau dann auch semantisches Web. Wir räumen jetzt mal unseren HTML-Code auf, machen den mal bedeutungsvoller. Wir machen jetzt nicht irgendwie eine Table und da irgendwie einen Text rein und lassen den so aussehen wie eine Überschrift, aber in Wirklichkeit ist es gar keine, sondern wir benutzen so die HTML-Elemente, wie sie gedacht waren, damit dann halt auch eben auch auf dem Braille-Gerät das verwertet werden kann. Aber das, ja. Das
okay, dann lass uns mal zu den Anwendungen kommen, weil wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben noch eine Schalte zum CUDAM, wo ja gerade nichts geht. Wir haben also, sagen wir mal über den Daumen, noch eine Viertelstunde.
Ja, also ich benutze keine Webanwendung. also es gibt ja da so, also ein ganz großer Anbieter von diesen Webanwendungen ist natürlich Google. So, die haben irgendwie relativ früh angefangen. Weiß nicht, war Gmail das erste, womit sie groß rausgegangen sind?
Also man muss ja bei Webanwendungen, gibt es eigentlich so eine Definition? Also ich meine, ist jetzt einfach mein GMX-Webmail-Dings oder generell irgendwie ein Webmail-Dings, ist das schon eine Web-Applikation oder fängt Web-Applikation erst dann an, wenn sie auch, sag ich mal, ohne Rückweg bei mir im Browser funktioniert, also ohne sozusagen, wenn ich quasi den Modem auflegen könnte, die Verbindung trennen könnte und erst wenn es darum geht, quasi irgendwas weiterzumachen, Text zu speichern oder so.
Naja, ich würde die Grenze so ziehen. Also im Prinzip ist es schon so, dass so ein Webmail so klassischer Art irgendwie auch eine Art Web-Applikation ist, aber es fängt irgendwie schon in dem Moment an, wo du so eigene Benutzerinterfaces hast, die das erlauben, was normalerweise nur über Browser-Menüs oder über dein Betriebssystem möglich sind. Also so Copy and Paste nochmal selber in der Web-Applikation drin. So, weißt du, wenn so eine Sachen anfangen, dass du in der Webseite irgendwie bestimmte Tools zur Verfügung hast, mit denen du klicken, dragen und droppen und
cutten
und
pasten kannst. Google Text zum Beispiel einen Text schreiben kann, als ob man einen Text schreiben würde, aber du schreibst ihn nicht auf deinem Rechner, sondern auf einer Webseite.
Also da fängt für mich dann so richtig Web-Applikation eigentlich an. Hm. So, irgendwie auf der Wiki-Seite, da stand ja, es wäre gut, auf iOS einzugehen. Das ist halt irgendwie, die implementieren auf einer Webseite sozusagen nochmal dein Betriebssystem Desktop nach. Ja, also du hast dann irgendwie auch einen Home-Folder und einen Trash. Es ist irgendwie total unbenutzbar und du hast halt irgendwie kaum sinnvolle Programme da drauf, aber es ist irgendwie, ja, du hast dann einfach deinen Desktop nochmal im Browser. So,
und ist das so, ist auch so eine Geschichte, die jetzt noch in den Kinderschuhen steckt und wo alle versuchen, möglichst mitzumischen, um später nicht hinten dran zu stehen?
Also ich werte das eher so als ausloten, was geht. Also gerade so diese Open Source, wir machen jetzt den Desktop im Webprojekt, ist eigentlich so, was geht alles im Web? So, was kann ich mit den Technologien, die es jetzt wirklich im Browser gibt, alles machen? Und man stellt fest, verdammt viel. So.
Also es gibt ja die sogenannten Thin Clients, also schmale, dünne, klein PCs, Arbeitsplatz-PCs. Dieses Konzept gibt es schon relativ lange. Und bisher liefen da dann irgendwelche, entweder in der Unix-Welt, im Prinzip einfach nur irgendwelche Darstellungen für X-Windows-System, wo also die Applikation selbst auf einem entfernten Server lief. Aber mein Gerät quasi, was ich unterm Schreibtisch hatte oder so oder auf dem Schreibtisch zu stehen hatte, hat dann nur die Anzeige übernommen. Das hat also über das Netzwerk kommuniziert und da wurde quasi die Display-Anzeige, die Bildschirmanzeige wurde dann per Netz auf mein Gerät verlagert und die Eingabe entsprechend zurückübertragen. Und so ein bisschen ähnliches Konzept ist vielleicht bei diesen browserbasierten Anwendungen auch zu sehen. Das heißt, die Idee, ich habe einen einfachen Client, wo ich keine Software installieren muss, wo ich nichts pflegen muss, sondern das Einzige, was da ist, da geht irgendwie, das Ding fährt hoch und dann geht ein Browser auf und dann bin ich da. Und ja,
das ist halt auch zum Beispiel, also Flash ist ja die weit verbreitetste Web-Technologie überhaupt, ja. Also ist noch mehr deployed als irgendwie Browser mit JavaScript mit eingeschalteten. Also es gibt mehr Leute, die. Ja, also ich. Kennst du jemanden ohne Flash? Also die, abgesehen von den Linux-Usern. deswegen ist das halt zum Beispiel auch so eine beliebte Plattform eigentlich, um Web-Applikationen zu bauen, aber.
Naja, bei Flash hast du halt wieder das Problem, das ist dann ein proprietäres System und es ist dann schon wieder vielleicht ein bisschen evil, sondern man will natürlich dann möglichst offen sein und vielleicht auch bei der Entwicklung her freie Software verwenden oder zumindest nicht auf einen Hersteller angewiesen sein.
Karma-Punkte sammeln.
Genau.
Ja, okay, jetzt können wir halt, wie gesagt, mal so, ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich benutze das nicht so, ich benutze kein Google Mail und ich benutze auch, ich editiere meine Fotos im Photoshop und ich stehe eher so auf Desktop-Applikationen. Es gab noch keine Web-Applikation, die mich so richtig vom Hocker gehauen
hat. Was müsste denn eine Web-Applikation haben, die dich so wegbläst? Worauf wartest du denn?
Naja, eigentlich
Der Browser im Browser.
Nee, also ich meine, es gibt jetzt Es gibt jetzt von Microsoft zum Beispiel ein neues Plugin, das heißt Silverlight, ja, da kannst du irgendwie mit Ruby, mit Python, mit irgendwie .NET-Sprachen, also diesen, was weiß ich, was da alles dazugehört, Java bestimmt auch, oder?
C-Sharp.
Kannst halt irgendwie alle möglichen Programmiersprachen benutzen, um in deinem Browser in so einem extra Fenster oder in so einer Virtual Machine in dem Browser irgendwie Applikationen zu bauen. So, das ist schon interessant, weil du da irgendwie mächtige Mittel in der Hand hast, um wirklich sinnvolle Applikationen zu bauen. So ein Mail-Client habe ich auf der Platte, der funktioniert auch ziemlich gut. Also ich bin auch nicht so ein Typ, der ohne Notebook jetzt irgendwie im Internetcafé sitzt und Mail liest. Für so eine Leute ist das natürlich total toll. Oder jetzt Fotos bearbeiten. Also irgendwie die Performance ist einfach schlecht, es ist langsam. Also Browser ist einfach eines der langsamsten Environments, um irgendwie überhaupt Sachen zu machen und da jetzt auch noch Bilder drin zu bearbeiten.
Ja, weil es im Endeffekt natürlich immer noch daran liegt, wie dick ist die Datenleitung, die da hinten reingeht. Ne?
Ja, nicht nur. Also der Browser ist einfach sowieso langsam. Also jeder kleine Pixel, der sich ändert, verursacht, dass die ganze Seite neu gerendert wird. Und wie wir eingangs schon erklärt haben, ist das ziemlich teuer in der Rechenzeit. Und dadurch, also wenn du einen Pixel an- und ausmachst mit 25 Frames die Sekunde, dann ist deine CPU dicht. So, das ist 100% CPU-Last nur wegen einem Pixel, das sagt eigentlich schon ziemlich viel über die Performance von Browsern. Und ja, für mich ist das nix.
Also ich denke schon, dass es ein paar Anwendungen gibt, aber das sind dann mehr Anwendungen, die dann wirklich auch serverbasiert sind, also klassischen Datenbankabfragen und so Geschichten, da macht es wahrscheinlich Sinn, die Browser basiert zu haben. Aber ich glaube so, also ein wirklicher Satz, also ich persönlich bin da skeptisch. Also mich würde auch mal interessieren, ob es einfach Leute gibt, die das nutzen.
Genau, ja.
Und also ich persönlich kann mir das jetzt nicht so vorstellen, dass das irgendwie die Technologie der Zukunft ist. Andererseits, vielleicht ist es auch eine Sache oder eine Tendenz, die wir auch ein bisschen dem Erfolg von Linux und dem Erfolg von macOS auch zu verdanken haben, dass nämlich einfach Windows nicht mehr die Softwareplattform ist. So, vorher war es ganz klar, Firma entwickelt Software für Windows, Punkt. So, keine Diskussion. So, und jetzt kommen dann halt doch mal so ein paar Mac-User und ein paar Linux-User, wie sieht es mit uns aus? Oder sagen die Unis, die sagen, nee, bei uns, wir machen nur freie Software, Linux oder Unix-basierten Sachen. Bei den Grafikern natürlich oder den ganzen Kreativen, wieder Mac sehr beliebt. Die sagen, ja, wir hätten aber auch gerne irgendwie ein Office-Paket. Und so, und dass da vielleicht so, vielleicht auch ein bisschen mehr der Bedarf überhaupt da ist, wieder eine einheitliche Plattform zu haben. Und diese einheitliche Plattform, meint man, wäre jetzt ein Browser oder
also der Browser. Im Endeffekt kann man sagen, da ist noch eine ganze Menge offen, da passiert noch eine ganze Menge in der Situation. Ich wollte noch ganz kurz anfügen, weil du hast ja gerade gesagt, ich würde interessieren, was die Leute da so haben wollen. Solltet ihr diese Sendung beispielsweise als Podcast hören, weil ihr heute schlandgröhlend auf dem Kuhdamm steht und nicht aus dem Stau rauskommt, könnt ihr euch natürlich auch gerne melden. Ihr schreibt eine Mail an mail@ccc.de und wenn es da noch Anmerkungen gibt, dann können wir da irgendwie gerne noch in irgendeiner Form darauf eingehen. Ne?
Genau, schick eine Mail an Chaosradio.
Wie ist das eigentlich mit, wir haben jetzt über viele verschiedene Browser gesprochen und die Entwicklung und so weiter und so fort. Gibt es so den ultimativen Browser, weil ich kann ja als Windows, also als PC-User mir auch einen Safari ziehen, der eigentlich für einen Mac gedacht ist und ich kann auf dem Mac mir aber auch einen Firefox und einen Internet Explorer ziehen und den da quasi benutzen. Es ist jetzt nicht mehr so, dass jedes einzelne System seinen speziellen Browser hat. Gibt es da so aus eurer Sicht die ultimative oder perfekte Maschine?
Naja, also perfekt
sind. Natürlich, ich könnte schon mal sagen, welche es nicht sind.
Ja. Also Internet Explorer, wie ich ihn liebevoll nenne, ist natürlich irgendwie bei mir zumindest die allerletzte, weil es bereitet einem Webentwickler einfach konstant Schmerzen, eine Webseite zu bauen, die auf dem Internet Explorer genauso aussieht wie auf dem Firefox oder im Safari. Abgesehen davon gibt es auch Unterschiede zwischen Safari und Firefox und ja, also wie gesagt, ich persönlich bin jetzt auf Firefox und Safari festgefahren. Ich benutze eigentlich kaum große Features von den Browsern, habe auch kaum Plugins installiert, außer einen Adblocker und ja, ich benutze den hauptsächlich zum Browsen und zum Webentwickeln. Der Firefox hat zum Beispiel für Webentwickler ein paar mehr Features, der Safari ist einfach ein bisschen schlanker und schneller. So, wenn ich irgendwie brause ich mit Safari, wenn ich Web entwickle, nehme ich Firefox. So ist irgendwie bei mir so die Aufteilung. Und die können beide extrem viel. Die sind ganz weit vorne mit der Implementation von Standards und Features. Die sind mittlerweile auch einigermaßen stable. Und Firefox 3 fühlt sich jetzt auch zum Beispiel eigentlich ganz gut an. Also ich hatte bis jetzt noch keine Probleme. Ich höre jetzt immer so von anderen, dass der instabil wäre oder irgendwelche Sachen
gehen. Ich habe eher das Problem, dass ich habe so eine RSS-Line oben im Browser und die aktualisiert sich seit einer Woche nicht. Das ist ein bisschen doof, wenn du eigentlich denkst, du hast alle News mal da.
Aber darum, das ist so auch so eine Sache, da bin ich irgendwie Plugins, das ist mir auch ein bisschen skeptisch.
Also Flash vielleicht noch, aber das war's dann auch.
Ja, also ich bin da relativ emotionslos, auch ehrlich gesagt. Also ich habe für mich herausgefunden, Firefox und Safari, also die Engines darunter, ist ja WebKit und Gecko. Die sind halt in vielen anderen Browsern auch drin. Sind einfach wahrscheinlich schon die ziemlich weit verbreitet, ja. Und Internet Explorer läuft auf Mac sowieso nicht. Habe ich nur in der VM im Windows, wenn ich mal was testen muss. Und von daher gibt's da jetzt erstmal nichts anderes. Opera gibt's auch so ein paar Fans. Der ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ist auch mit Standards weit vorne, aber irgendwie hier in unseren Breitengraden nicht so populär.
Auf Mobiltelefonen, also wer ein Nokia-Telefon hatte, die neuere Serie, da sind ja irgendwie auch Browser drauf, da ist sogar irgendwie in dem eingebauten, ist auch, glaube ich, ein WebKit-Renderer, aber dafür ist der Rest von dem Ding irgendwie extrem schnarchend langsam und macht dann auch nicht wirklich Spaß. Aber
auf Mobiltelefon hat man auch nicht so richtig die Wahl, welchen Browser, also noch nicht.
Noch nicht. Naja, Opera gibt's, Opera Mini. Und der ist zumindest von der Browsing Experience sozusagen, also vom, wie man das Ding benutzt, deutlich angenehmer als jetzt der eingebaute.
Ja. Gibt es jetzt irgendwelche Dinge, die wir ganz groß nicht besprochen haben, die wir jetzt noch rein müssen, weil ansonsten würde ich das Schiff langsam in den Hafen steuern. Wir haben nämlich noch einen Kollegen auf dem Kudamm zu stehen, der da mitten im Irrsinn ist.
Ja, also ich, und ja, ich würde vielleicht nochmal kurz, meine Lieblings-Web-Applikation ist eigentlich, oder die ich am tollsten finde, ist eigentlich Flickr. Weil Flickr, also das sind eigentlich auch sowieso die Web-Applikationen, die ich für sinnvoll achte, die dir eigentlich Möglichkeiten bieten, die du auf dem Desktop einfach nicht hast. Und das sind eben diese Verlinkungen, also dass du irgendwie andere Kontexte mit einbeziehen kannst. Du kannst halt ein Foto bei Flickr hochladen. Du kannst das auf einer Map positionieren und den Geo-Koordinaten geben. So, das heißt, bei Google Earth, wenn du auf irgendwie die Position brauchst, kriegst du das Foto von mir von Flickr da reingeladen. Du kannst irgendwie Fotos ziemlich gut suchen, weil die halt gut getaggt sind. Die sind semantisch miteinander irgendwie verwoben und so weiter. Und irgendwie auch so dieses Business-Modell irgendwie. Du kannst einen Account gratis haben und Bilder hochladen. Und wenn du halt irgendwie Unlimited Space haben willst, okay, dann bezahlst du irgendwie $24 im Jahr. Voll okay. Und das ist wirklich eine ziemlich nützliche Web-Applikation. Und ja, das ist so das, was ich eigentlich dann im Web als Applikation benutze. Die Features bieten, die es so auf dem Desktop nicht gibt. So, ich kann in meinem iPhoto oder wo auch immer nicht sagen, ich positioniere das auf einer Karte und ich share das mit dem und so weiter und so fort. Also zum Beispiel auf Flickr, wenn ich da ein Foto hochlade, kann es einfach passieren, dass die Zeit mich fragt, ob sie das in ihrer Zeitung veröffentlicht. Das ist schon ein paar Mal passiert. Auch im Reiseführer ist ein Foto von mir drin. Lädst ein Foto hoch, du kriegst irgendwie ein paar Tage später eine Nachricht und können wir das veröffentlichen? Ja.
Und aber bezahlen sie dafür nicht, oder?
Doch, es gibt auch Leute, die dafür bezahlen, tatsächlich. Wow. Also sie fragen und manchmal bezahlen sie auch dafür. Und das ist auch voll okay. Also, aber Flickr funktioniert einfach. Und das, so in dem Sinne sehe ich eigentlich auch Web-Applikationen, die wirklich Sinn machen. Hm.
Ja. Und Mensch und Internet werden irgendwann eins. Sehr ja. Schön. Chaos Radio 136 war das mit Huckel und mit Frank. Vielen Dank euch beiden. Das war eine sehr amüsante Sendung mit doch einigen neuen Dingen, die wir lernen konnten.
Und wir haben den Fußball getrotzt.
Wir haben den Fußball getrotzt, wir haben das Spiel begleitet, wir hatten ein paar Anrufer und wir hatten auch eine Menge Fragen, die hier noch per Mail reinkamen. Ihr könnt, wie gesagt, die Sendung gerne nochmal hören. Gibt's als Podcast, könnt ihr euch ziehen. chaosradio.ccc.de ist The Lost Website DOS. Wir hören uns wieder in 4 Wochen im Ende Juli, Chaos Radio, am letzten Mittwoch im Monat. Euch beiden herzlichen Dank. Den letzten Song, den kriegt Huckel, den hat er sich ausgesucht. Mr. Bob Dylan, The Man in Me. Danke sehr.
Vielen Dank.
Jo, tschüssi.
Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near.
and see. But that's just because he doesn't wanna turn into some machine. Take a woman like you to get through.